Willkommen zum Realitätsabgleich, der einzigen Labersendung mit Hoden und Tobi Bayer.
Und Holger Klein.
Hoden. Ich habe übrigens beschlossen, dass ich diese BMW-Logos, ne, an diesen riesigen Autos, das heißt ja BMW-Niere, wird das ja genannt. Und irgendwer hat in irgendeinem Social mal geschrieben, eigentlich ist die Hoden an diesen Autos werden auch immer größer. Und ich habe beschlossen, dass ich das jetzt nur noch als Hoden wahrnehmen werde. Also die BMW-Hoden sind das jetzt neuerdings.
Ach so, davor, ja, das da, genau. Also der Kühlergrill sozusagen, der alte. Genau. Sieht das immer noch so aus bei den neueren?
Guck mal bei denen auf der Webseite oder sowas. Also das ist dermaßen überdimensioniert mittlerweile an diesen Autos.
BMW.de wahrscheinlich, ne?
Vermutlich.
So, das. Oh.
Ja, das ist halt super Nieren. Peinlich eigentlich.
Super Nierchen.
Super,
oder?
Superhoden.
Oder
das
so
Auto mit den Superhoden.
So, warum sagst du gerade Hoden? Du sagst Hoden wegen
dem Witz. Ich sage Hoden,
weil
wir einen Witz im Vorgespräch, was heißt ein Witz, weil ich dir im Vorgespräch mit einem Scherz zum wiederholten Mal auf den Keks gegangen bin. Und dabei handelt es sich um einen Cartoon des wirklich großartigen Cartoonisten Hannes Richard. Und der heißt
Hoden. Und ich glaube, du hast ihn sogar schon mehrfach in der Wochendämmerung.
In der Wochendämmerung.
Hier zweimal pro Sendung.
In der Vrindheit, eigentlich alles voller Hoden. Echt, der ganze ganz Vrind ist voller Hoden.
Oh, wie schön, da freue ich mich aber sehr.
Das ist doch, aber bevor es hier losgeht, wollte ich noch sagen, Odonien ist am 10. August 2026 im Odonien. Wenn es nicht regnet, ob es regnet, bestimme ich. Ein Posting dazu gibt es auf vrind.de und einen Link dahin dann auch nochmal in den Shownotes.
Muss ich jetzt trotzdem noch den
alten.
Das ist Kultur, es gehört dazu. Aber Holger.
Ja.
Aber Holger. Das ist doch ein Montag.
Tobias, es ist immer ein Montag.
Okay, abgehakt.
Dann haben wir das auch.
Ja. Mal gucken, wie das heute wird, die Sendung, weil ich bin müde.
Es ist furchtbar.
Ja, irgendwie. Ich war so doof und habe gestern, also nachdem ich nächtelang nicht schlafen konnte wegen der Hitze, habe ich gestern Fußball geguckt. So was Bescheuertes.
Ja, und es hat sich nicht mal gelohnt, ne?
Ja, doch, ich fand's nett.
Wir hatten hier so das Gefühl, dass nach dem Spiel die Leute, die hier bei mir in der Siedlung wohnen, alle ihre Feuerwerksreste abgebrannt haben, weil ist ja jetzt sowieso egal.
Es ging irgendwann
heute Nacht.
So viele Paraguay-Fans wohnen bei euch gar nicht.
Nee, ich glaube nicht. Also ich wohne zwar jetzt ja hier im sozialen Brennpunkt, aber...
Deutschland-Hasser.
Paraguayer, ne?
Paraguayaner.
Paraguayen. So. Ja, ich weiß ich jetzt Menschen nicht, wo in Berlin sich typischerweise die Paraguayen konzentrieren. Also, ich weiß nicht. Aber Feuerwerk haben sie hier gehabt.
Die Paraguays.
Paraguay. Ja, wie war denn das Spiel, Tobias? Du willst mir doch bestimmt vom Spiel erzählen, weil ich so gerne mit dir über Fußball spreche.
Weil du so gerne. Also, wir können mal über die WM sprechen. Die ich ja natürlich verachte, weil FIFA ist der jämmerlichste Verein der Welt und nicht erst seit dem Peace Prize für Donald Trump, der daraufhin einen der FIFA-WM-Teilnehmer angegriffen hat. Also
angegriffen hat und dann noch nicht mal ins Land lassen wollte, oder? Die durften doch erst nicht
ins Land. Genau, doch die Mannschaft durfte ins Land, aber Teile von den Mitarbeitern nicht, also... Die ganzen Supporting Roles, Leute, die dann irgendwie Taschen schleppen oder
genau,
die.
Und irgendein Schiedsrichter aus irgendeinem afrikanischen Land, den haben sie auch nicht einreisen lassen, ne?
Ja, genau. So, und das ist halt irgendwie eigentlich eine absolute Farce dann, ne? Also, dass die jetzt in der Vorrunde ausgeschieden sind, die Iraner, man weiß es nicht, ob es nicht vielleicht daran liegt, dass sie nicht in den USA übernachten durften oder immer nur eine Nacht und dann sofort wieder abreisen. Die haben halt, die konnten sich kaum ausruhen und so. Das ist einfach komplett andere Bedingungen. Naja, nee, aber 2006, das Sommermärchen, FIFA-WM hier in Deutschland, da war ja auch gekauft. Ne? Da hat er...
Das wissen wir ja, dass die Titanic da letztendlich die Fußballweltmeisterschaft nach Deutschland geholt hat.
Die Titanic.
Hinter Beckenbauer zwar immer behauptet, er wäre das gewesen, aber realistischerweise war es die Titanic.
Ist ja auch egal, zumindest...
Finde ich nicht, ich fand das total super, dass die Titanic es mit irgendwelchen albernen Präsentkörben geschafft hat, zumindest einen der FIFA-Funktionäre zu irritieren, sagen wir mal so. Also mindestens zu irritieren, hat er ja hinterher gesagt. Also er hätte gar nicht gewusst, wie ihm wäre und so. Das fand ich schon ganz geil.
Gute Aktion. Aber das brauchst du ja alles gar nicht. Also das ist auch alles irgendwie eine FIFA-Winter-WM in Katar. Und jetzt werden extra WMs in Europa und Afrika, also die nächste WM ist ja in Spanien, Portugal und Marokko oder so, damit man die Kontinente schneller abgegrast hat und schneller wieder nach Saudi-Arabien kann. Damit dann die Vereinigten Arabischen Emirate nach Katar irgendwie auch wieder so eine Winter-WM aus. Also es ist irgendwie, es ist alles lächerlich und schade und traurig. Und ich finde auch, bisschen weiter ausgeholt, das Konzept von Nationen finde ich scheiße. Also Nationalstaaten.
No borders, no nation.
Dumme, nations. Genau, dumme Idee gewesen. No borders, no nations.
Naja, haben wir uns halt aus dem Arsch gezogen, wie so ziemlich alles, was wir so den ganzen Tag machen. Ne?
Ja, richtig. Genau, so deswegen finde ich so Nationalmannschaften. Und ja, aber am Ende sind es halt Menschen, die gegeneinander Fußball spielen. Ich finde es tatsächlich sogar Nationalmannschaften ein bisschen besser als Vereinsfußball, weil beim Vereinsfußball geht es halt dann nur noch um Geld und spielen halt für Bayern und für Arsenal und für Man City spielen die besten Spieler, weil die haben am meisten Geld und das schaut, da geht die Schere zwischen Arm und Reich ja noch weiter auseinander als in der normalen Bevölkerung. So, und das ist halt bei den Nationalmannschaften nicht unbedingt so, wobei da sieht man natürlich schon, welche Gesellschaft viel Geld hat, um die Kinder immer zum Fußball zu bringen und welche eben nicht. So, und dann gibt es Staaten, die kaufen sich Spieler und geben denen dann die Nationalität, damit sie dann da weil irgendeine Großtante eventuell mal in dem Land war, keine Ahnung was. Also das gibt's halt alles. Aber es ist nicht so krass wie beim Vereinsfußball. Trotzdem.
Gab's nicht in den USA, war das Baseball oder war das Football? Sie nennen das ja Soccer. Also ich meine Football, gab's da nicht irgendwie so eine Regel, dass die letztplatzierten Mannschaften in der Liga irgendwie bevorzugt behandelt werden, damit die auch eine Chance kriegen, die guten Spieler abzugreifen?
Ich glaube, ich war im American Football.
Ich weiß es nicht mehr.
Irgendwas da werden dann immer so Spieler verlost und das Erstzugriffsrecht haben dann die Vereine, die am schlechtesten abgeschnitten haben, damit die bessere Chancen haben. Aber da geht es ja auch nur darum, dass das Spiel interessant ist. So nicht um irgendwie Gerechtigkeit oder so. Ja. Also es ist alles Kommerzkacke. Andererseits, es ist halt Fußball und ich mag dieses Spiel. Es ist nämlich 22 Menschen, die irgendwie hinter dem Ball her sind und dann treten die gegen so eine Pille und dann passiert irgendwas und einige können das gut und andere nicht und einige können gut rennen, andere nicht, einige können gut denken, andere nicht, andere können gut zusammenspielen, andere nicht und so. Das ist so, ich mag das einfach. Ich schaue da gerne zu und ich finde es dann auch spannend und deswegen schaue ich auch WM. Also ich muss ja die WM nicht gut finden und die FIFA nicht gut finden, kann es ja trotzdem schauen. Also diese ganzen Boykottgeschichten ist auch so ein bisschen billig, wenn das dann nachts um zwei ist, ne? Dann boykottiert man
sich das Boykottieren leicht. Genau. Was ich ganz schön fand, der Malte Welding hat mir vor 10 Jahren oder länger, ich glaube sogar in einer Sendung mal gesagt, was ihn zum Fußball gebracht hat. Und das finde ich eigentlich ein gutes Argument. Also das hat bei mir jetzt nicht so gut verfangen, aber es ist ein sehr gutes Argument für Fußball oder für Fußballbegeisterung. Er wäre damals mit seinem Vater, so Alemannia Aachen oder weiß ich nicht, irgendwie so, weißt du, irgendwo in Westdeutschland, zu einem Spiel gegangen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Pokalspiel war, wo ja dann immer irgendwie so eine Kreismannschaft gegen eine Bundesligamannschaft antritt oder sowas. Wäre zu einem Fußballspiel gegangen, wo wochenlang vorher, was du da hörst, das ist der Hund. Warte mal eben.
Hast du Maja bei dir?
Ja, ich lasse den Hund mal eben rein. Warte mal.
Ah, das ist. Oh Mensch.
Nee, arme Maja. Die Katrin ist jetzt weg.
Oh. Oh Maja.
Ja, die schimpft jetzt. Maja, hör auf. So. Oh, nee, Katrin ist gerade gegangen. Die hat eine Veranstaltung.
Lass Maja doch endlich auf deinen Schoß.
Nee, will sie gar nicht. Sie will einfach nur jammern, schimpfen und sich aufregen. Wo war ich? Ah ja, genau. Wir sind mit seinem Vater zum Fußballspiel gegangen und die Wochen vorher hätte es immer geheißen, ja, die haben überhaupt keine Chance, das und der andere ist der Favorit und so und der überhaupt keine, ne, also war halt so irgendwie der Underdog und der hat dann aber das Spiel gewonnen. Und das hätte ihn so angefixt, weil da hätte er begriffen, dass selbst die, von denen niemand was erwartet, jetzt knabbert so ein Kabel an, warte mal gerade.
Abgelegt vom Hund. Knabber leise, Maja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Schneide ich das raus oder lasse ich das? Ich lasse das drin. Nee, das, ne? Lass komm, das drin, ist Authentizität.
Ja. Realität.
Genau. Also, dass der Underdog gewinnen kann, das hätte ihn so sehr angefixt, dass er Fußballfan geworden wäre. Und das finde ich
eigentlich. Klammergeräusch ist echt ziemlich laut. Also, ja. Ich bin abgelenkt. Was frisst sie denn da jetzt?
Nee, jetzt hat sie Leckerli, nennen wir auch meine Freunde das, ja. Also, Knabberzeug halt.
Katzenmenschen auch.
Nachher fängt sie wieder am Jammern. Also, können wir, ja.
Ich glaube, die Abteilung im Tierzubehörladen heißt auch, hier sind Leckerli.
Ja, ich finde das ist ein offizielle unangenehmes Begriff. Wort. Das ist so ein
Leckerli?
Ja, ich weiß nicht warum. Ich denke mir so, hört doch mal auf, mit den Tieren so umzugehen.
Chips.
Leckerli. Hier ist ein Knabberzeug. Du gottloser Hund. So muss man mit denen reden. Wie mit Erwachsenen.
Ach so.
Ja, war meine Fußballgeschichte. Ja, also ich habe noch gar nichts mit von erwähnt. Außer, dass ich heute die ganze Zeit schon darauf warte, dass irgendwelche super edgy, kecken, klugen Politfeuilletonisten einen Vergleich ziehen zwischen der Nationalmannschaft und der Bundesregierung oder noch besser zwischen der Nationalmannschaft und der Bundesrepublik Deutschland. Alles ist im Niedergang. Die Bundesrepublik schafft es auch nicht über das 16. Finale hinaus. Mi. Das ist im Grunde wieder Hund.
Das war ganz lustig, als gestern dann die Mannschaft, also während des ganzen Spiels hat der Reporter mehrfach gesagt, endlich mal wieder K.O.-Runde, ne? Und dann aber, oh, jetzt könnte die Reise schon zu Ende sein und dann geht's ja nach Hause. Und nach Abpfiff hieß es dann zum dritten Mal, oh Gott.
Da kann man auch nichts gegen machen, die macht jetzt einfach immer, weil ich kraul jetzt nebenbei, also ich bin eventuell ein bisschen akustisch.
Ja. Einfach kraul. Ist auch gar nicht so schwer. Irgendwie.
Ja, aber dann lernst du, dass sie nur jaulen muss und dann Krauli kriegt und das will ich halt nicht.
Also vorher hieß es endlich mal wieder die K.O.-Runde erreicht, hinterher hieß es zum dritten Mal in Folge nicht das Achtelfinale erreicht, weil es ja bei den letzten beiden WMs gar kein 16. Finale gab. Allein schon der Begriff 16. Finale.
Naja. Das ist irgendwie, demnächst gibt es dann 32. Finale oder sowas?
Wobei, das finde ich eigentlich ganz witzig. Ich meine, klar ist irgendwie Curaçao gegen Deutschland nicht wirklich eine Ansetzung, die so WM-tauglich klingt. Das klingt eher so nach Freundschaftsspiel und war dann ja mit 7-1 auch eine relativ klare Kiste. Aber von Paraguay gegen Deutschland hat man das auch gedacht, dass das irgendwie eine klare Kiste sei. Und war es halt nicht. Nee, ich fand es spannend. Also es hat mir Spaß gemacht, dazu zu gucken, wie sich die Deutschen da irgendwie die Zähne ausgebissen haben an dieser Abwehr von Paraguay, die extrem stabil war. Also da ist den Deutschen einfach nicht viel eingefallen. Also da fehlte irgendwie Durchsetzungsvermögen, irgendwo mal eine schlaue Idee. Und haben sie halt verdient verloren. Ich meine, Elfmeterschießen, das ist immer so 50-50. Ne? Also da kann immer alles passieren. Ja. Wenn du es so weit schaffst, dann ist halt Zufall, wer
gewinnt. Wirst du denn jetzt weitergucken oder ist es dir dann jetzt auch egaler?
Ich gucke, also ich habe ja gar nicht hauptsächlich deutsche Spiele geguckt, sondern ich schaue mir Spiele an.
Die, bei denen du noch
nicht
geschlafen hast.
Ich glaube, das eine habe ich tatsächlich verpasst. Welches war denn das? Gegen Elfenbeinküste, glaube ich. Ich schaue mir Spiele an, wo St. Pauli-Spieler mitspielen oder auch ehemalige St. Pauli-Spieler. Mhm. Das gucke ich total gerne, weil ich halt die Spieler kenne. Die habe ich halt auf dem Millerntor-Rasen rumlaufen sehen. Und da ist noch Australien drin.
Ja, Australien. Ja, wir nehmen das einfach. Wir betrachten das einfach als Live-Kommentar zu unseren Themen.
Ja. In Australien, also für Australien spielen sogar zwei St. Pauli-Spieler. Connor Metcalf und Jackson Irvine, ist dir scheißegal, ne? Aber für Schweden spielt noch einer, Erik Smith. Für Bosnien steht Vasil im Tor, der war zumindest, also bis heute ist er noch bei St. Pauli unter Vertrag, ab morgen nicht mehr. Wir sind ja abgestiegen, also St. Pauli ist abgestiegen und deswegen verlassen gerade ganz viele Ratten das sinkende Schiff. Nein, also ganz viele Spieler hatten halt nur einen Vertrag für die erste Liga oder Vertrag läuft aus und wollen halt nicht länger in der zweiten Liga spielen. Ist ja auch okay. Und Vasil, ich gönne ihm das, dass er irgendwo nochmal richtig Kohle kriegt, weiß nicht, sich in England auf die Bank setzt. Und
hat ja noch nicht genug, meinst du?
Nee. Fußballspieler müssen ja, bis sie, weiß nicht, 34, 35 sind, ihre Rente durchhaben.
Ja, okay, stimmt. Ja, sonst hast du so, Ailton war ja so ein Kandidat, der dann richtig pleite gegangen ist und auf Stütze war und sowas, ne?
Ja, oder Podolski hat einen Dönerladen betrieben und so.
Nicht mal ordentliches Fleisch.
Wer weiß. Ich habe da nie gegessen.
Ja, apropos Dönerladen. Ich war neulich, es gibt hier so einen neuen Trend. Steak-Döner. Schon mal gegessen?
Nee.
Da schichten sie halt Rindfleischscheiben aufeinander. Wahrscheinlich haben sie dann vorher wie der Asiamann auch eine Nacht in Natron eingelegt, damit es mürbe wird, also billiges Fleisch mürbe wird. Maja, kein Fleisch.
Döner.
Schnippeln das dann halt in den Döner rein, also in dieses Brot rein. Also das ist dann halt nicht diese Hackfleisch-Unverschämtheit, sondern also vermeintlich ordentliches Rindfleisch. Probier mal aus, ist echt super. Also bin ich total begeistert.
Flanksteak, Döner und sowas alles.
Weißt du nicht, was die da reintun?
Ja. Ist ja auch egal. Gibt es ja, glaube ich, nicht. Also bin froh, wenn es Hähnchen gibt. Und sonst mache ich halt Falafel rein.
Ja.
Ist dann zwar kein Döner, aber ist ja auch egal. Hauptsache mit alles und scharf.
Hier was ganz anderes mal. Willst du ein iMac kaufen?
Nee.
Ach, schade.
Hast du ein iMac zu verkaufen?
Ich habe ein iMac übrig. iMac M1-Chip, also schon dieser Apple-Chip. Mhm. Ich glaube, das Generation, was ist denn das, 2022 oder 21? Also der erste mit dem M1-Chip halt. Mhm. 16 Gigabyte Speicher, 1 Terabyte SSD, 24 Zoll. Und ich benutze den nicht mehr. Ich arbeite nur noch am Laptop. Und jetzt steht der iMac hier rum. Also falls jemand einen iMac haben möchte, ich weiß gar nicht, was der so auf eBay bringt. Also als ich das letzte Mal geguckt habe, brachte der, glaube ich, 600 bis 700 Euro oder so. Also ich würde den für irgendwie sowas, schreibt mir mal, ich verhandle gern. Also Problem ist, dass ich ihn schlecht verschicken kann, weil ich den Karton nicht mehr habe.
Nee, habe ich
aber
keinen
also verschenken
Bedarf,
tue ich den nicht, aber ja, nee. Hol ich mal. Oder vielleicht braucht er ja
noch. Also wird ja auch jeden Tag teurer jetzt, ne? Also ja, Apple hat gerade die Preise erhöht und Speicher wird immer teurer. Das ist eine Geldanlage, den würde ich gar nicht verkaufen. Kannst du den nicht ins EFT einfach einlagern?
Ins EFT?
ETF heißt das.
ETF. Entschuldigung. Ich mache NFTs draus und NFT. Dürft ihr alle iMac-Bildchen von mir kaufen, die ganz, ganz einzigartig sind.
FDH.
Genau, FDH-Bildchen. Ach krass, oder? Die haben echt die Preise erhöht, Apple, ne? Hast du mitgekriegt?
Ja, naja, klar.
Das finde ich echt mal beeindruckend. Also,
naja, die stecken da ja Speicher rein.
Speicher ja, ist halt teuer. Aber die haben die nicht, also ich meine, die Herstellungskosten von so einem Gerät, die sind doch im, weiß ich nicht, so ein Laptop, das kostet die doch keine $100 in der Herstellung, oder? Aber der Rest ist doch Marketing.
Nee, also die Komponenten kosten schon Geld. So, und den Speicher stellt Apple ja nicht selber her.
Ja.
Und jetzt kommt halt Nvidia und sagt, ich kaufe einfach jeglichen Speicher, den es gibt für meine tollen KI-Chips. Und dann kommt einfach OpenAI und Anthropic und die sagen, wir kaufen übrigens jegliche GPU und jeglichen Speicher, den es in den nächsten 3 Jahren zu kaufen geben wird.
Stimmt, die haben stimmt.
Ja? Und dann steigen halt die Preise für Speicher und zwar nicht unerheblich. Also geh doch mal irgendwie, da gibt es doch bestimmt auch Graphen, die irgendwie darstellen, wie die Preisverläufe für RAM-Speicher war irgendwie so ein DDR4, 5, was weiß ich was, was auch immer in die aktuellen Rechner reingesteckt wird. Das nimmt halt wahnsinnig zu, was das kostet.
Mhm. Aber gleich
ja, und Apple musste ja auch einkaufen, um die in den Rechner reinzustecken.
Aber ich meine, die haben dieses neue MacBook, haben sie halt mal um 100 Euro teurer gemacht, ne? Von 600 auf 700.
Ja. Da steckt ja auch viel Speicher drin, 16 Gig Speicher oder was?
Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da ist weniger drin.
Was auch immer. Kannst ja konfigurieren.
Ja.
So, und dann, das ist halt. Aber Speicher war bei Apple schon immer teuer. Ich müsste die gar nicht teurer werden. Naja. Nee, AI. Ach komm, ey.
Das ist irgendwer schrieb, also auch Social. Irgendwer schrieb, sie kaufen Speicher, die noch nicht produziert sind, mit Geld, das sie noch nicht verdient haben. Nee, also sie kaufen Speicher, die noch nicht produziert wurden und machen Schulden über Geld, das sie noch nicht verdient haben. Ich kriege es nicht mehr zusammen, aber es war witzig.
Irgendwie so, ja. Ja, ist total absurd. Es ist wirklich absurd.
Das muss ja auch irgendwann, Branche. Also die verdienen ja kein Geld, ne? Also es gibt eine Webseite, die heißt isaiprofitableyet.com. Isaiprofitableyet.com. No! bisher haben sie 1,4 Billionen ausgegeben und 613 Milliarden verdient. Und die einzigen, die Geld verdient haben, die einzigen, die im Plus sind, ist Nvidia.
Spent since Pageload ist auch ein lustiger Counter. Jetzt ist 300k bei mir.
Super, ne?
Ja, genau. Wenn Goldrausch ist, such kein Gold, sondern verkauf Schaufeln. Das ist das, was Nvidia macht. Und das ist natürlich total gut. Warte mal, sind wir da auch auf der Liste, meine Firma? Nee, ein Glück. Und wahrscheinlich genau deshalb geht aber auch unser Aktienkurs in den Keller. Aber man weiß es halt nicht genau, ne? Wenn du mal den Aktienkursverlauf von Adobe anguckst, dann ist ja irgendwie schon ganz schön traurig, wie das bergab geht.
Okay.
Aber keiner kann so richtig erklären. Also bei uns intern gibt es natürlich Ideen und Geschichten und so, aber wie der Markt genau reagiert, auf welches Signal und so, das ist ja alles vollkommen absurd. Wir haben jetzt gerade wieder Quartalszahlen vorgelegt und die sehen alle gut aus und dann bums geht der Aktienkurs runter.
So. Aber ich denke halt, diese ganzen Speicher, die kaufen und die Rechenzentren, die bauen, wenn die nicht demnächst mal ein bisschen Geld verdienen damit, das kann doch überhaupt nicht gut gehen, wenn die da alle zwei Jahre oder wie oft die da ihre diese Grafikkarten austauschen müssen und das kann doch eigentlich nicht funktionieren. Also so viel Fantasie kann da doch gar nicht im Markt sein, denke ich immer.
Es ist aber also für die gesamte Branche komplett disruptiv. Also das ist einfach etwas, was wir, glaube ich, noch nie erlebt haben. Selbst die Einführung des Internets war nicht so disruptiv wie das, was wir da erleben, weil das ja Impact hat, nicht nur auf die Produkte. Also es geht ja nicht nur darum, dass OpenAI baut ChatGPT und dann bezahlst du für ChatGPT und das war's, Ende der Wertschöpfungsköpfe, Kette, sondern Köpfe, habe ich gesagt, Kette, das hat halt schon jetzt massiv verändert, wie jeder bei uns in der Firma arbeitet. Mhm. Also natürlich setzen wir Anthropic-Produkte ein, wir haben Cursor eingesetzt, wir haben Lizenzen für fast jede generative KI da draußen und das wird natürlich benutzt, um unsere Arbeitsabläufe zu verändern, massiv zu verändern. Und das betrifft mich und mein Team, also die Entwickler, am härtesten, weil Anthropic hat mit Claude ja ein Produkt gebaut, was explizit zum Programmieren gedacht ist. Mhm. Das führt dazu, dass jetzt halt jeder denkt, er oder sie könne programmieren. Und dass auch irgendwie dann erwartet wird, dass wir das jetzt lernen, wie denn das geht, dass jetzt auf einmal alle programmieren. Also nicht nur Entwickler, sondern eben auch Programmmanagerinnen, Projektleiter,
im Grunde auch
Produktmanager.
Ich muss dem Ding ja eigentlich nur sagen, was ich haben will und dann so lange dran rumtweaken, bis es tatsächlich macht, was ich möchte. Ne?
Genau, und dann hast du was geht. Und dann sagst du, hier, guck mal, das geht und lieber Entwickler, baut das jetzt mal da ein. Mhm. Macht mal einen Release. Oder man ist schon so weit, dass man Dark Factory-mäßig, kennst du den Begriff Dark Factory? Nee. Also es gibt ja auch jede Woche einen Schwung neuer Begriffe. Und erst hieß es AI-Pod, das war ein Team, wo nur ein Entwickler und dann eben Design, Produkt und die ganzen anderen Rollen da sind. Und alles, was dieses Team an Software produziert, wird halt von AI gemacht. Und der Entwickler ist nur dazu da, zu prompten, beziehungsweise das, was die anderen gepromptet haben, dann irgendwie anzuschauen. So, und dann kam aber irgendwie der Begriff AI Factory, wo halt gar keine Entwickler mehr dran sind, sondern irgendwie die anderen Rollen alle irgendwas, wo so Prompts reingeworfen werden. Jetzt gibt es die Dark Factory, wo wirklich nur eine Person da sitzt und sich ein Produkt ausdenkt und dann erstmal mit Claude diskutiert, wie es denn aussehen könnte. Mhm. Und dann wird irgendwann gesagt, make it so. Okay. Und dann ist die App live. So, und dann ist halt alles von Programmcode schreiben, kompilieren, verpacken, hochladen, deployen, alles. So, das ist dann Dark Factory und es ist so gruselig.
Warum? Also ich verstehe, also ich programmiere ja nicht. Warum ist das eigentlich ein Problem?
Ja, wenn du es verstehen möchtest, müsstest du halt programmieren lernen. Das ist das Problem. So, programmieren ist eine ziemlich komplexe Sache. Es ist ja vielleicht einfach, ein Programm zu schreiben, das addiert. Ne? Ja. Und nimm zwei Werte, addiere sie und gib mir die Summe aus. Das ist ja vielleicht einfach. Aber sobald es ein bisschen komplexer wird, hast du halt sogenannte Seiteneffekte, hast du Nebenläufigkeitsprobleme, hast du Speicherprobleme und das sind alles Sachen.
Was du da gerade beschreibst, könnte man das dann als Kollateralschäden sozusagen bezeichnen? Also die Hauptaufgabe löst das Ding, aber währenddessen, weiß ich nicht, schreibt es deinen Speicher voll und du musst neuen Speicher kaufen oder sowas?
Ja, genau. Oder während es das eine dann macht, geht das andere dann nicht mehr. Mhm. Die eine Sache, die ich jetzt gewipe-codet habe, die funktioniert. Alles andere geht den Bach runter. Oder eben auch nicht gleich, sondern erst später, sodass es halt auch schwierig zu finden ist. Das sind alles Sachen, die halt passieren können. So, und erfahrene Programmierer AutofahrerInnen können das erkennen, dass das passiert. Erkennen das natürlich auch nicht immer. Mhm. Die KI generiert aber halt nur Source Code, der plausibel erscheint. Aber das ist alles, was aus so generativen KIs rausfällt, ist ja plausibel, aber nicht notwendigerweise korrekt.
Ja.
Und deswegen sieht das dann erstmal so aus, als sei das plausibel, als könne man das so machen. Und dann muss man halt aber immer noch mal drauf schauen, ist das denn wirklich, passt das in die Architektur? Sehe ich als Entwickler, Entwicklerin vielleicht irgendwas, was irgendwie offensichtlich nicht ganz passt? Warum greift er eigentlich in diese andere Datei da hinten noch mit rein und so? Mhm. Also das ist schon sehr viel Aufwand zu prüfen, ob das, was aus einer KI rausfällt, auch wirklich etwas ist, was man im Produkt haben möchte.
Jetzt ist natürlich ein Wesen von Software, dass so, die wird ausgeliefert und sie ist eigentlich nicht fertig. Das ist ja im Grunde ein ständiges Work in Progress. Darum gibt es ja ständig Updates. Hm. Ist diese Vibe-gecodete Software problematischer als eigentliche Software, die ja auch ständig nachgebessert werden muss? Weil das klingt jetzt gerade so, als würden da einfach nur andere Sachen nachgebessert werden müssen, aber es muss trotzdem nachgebessert werden.
Ja, richtig. Das ist ein ähnlicher Vergleich, ist Autos, die allein fahren.
Mhm.
Ne? Es passieren ja jetzt, wo Menschen Autos steuern, passieren ja Unfälle. So, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und jetzt gibt es autonom fahrende Autos, die produzieren auch Unfälle. Und jetzt ist halt die Frage, wenn aber autonom fahrende Autos weniger Unfälle produzieren als von Menschen gesteuerte, ist es dann nicht besser, wenn alle Autos autonom fahren?
Mhm.
Wenn die KI jetzt Software schreibt und es kommen vielleicht weniger Bugs dabei raus oder weniger Probleme, als wenn Menschen Software schreiben, ist es dann nicht besser, wenn es KI generiert ist?
Ich meine nicht besser. Nicht besser, sondern nur anders scheiße.
Anders, ja.
Weißt du?
Die Abwägung.
Also wenn beim autonomen Auto jedes Jahr 3000 Leute sterben und beim menschengesteuerten Auto jedes Jahr 3000 Leute sterben, macht es doch eigentlich keinen Unterschied. Das ist so meine Laienvorstellung. Also
das ist halt genau die Frage, die man sich dann stellen muss. Was ist uns eigentlich die Arbeit der Entwicklerinnen noch wert? Mhm. Und wie teuer ist eigentlich so ein Token oder beziehungsweise die Millionen von Token, die wir für KI ausgeben, gegenüber menschlicher Arbeitskraft? So, und wie wollen wir unsere Softwareentwickler eigentlich beschäftigen? Früher haben sie programmiert. Jetzt wird kaum noch eine Zeile Code von Hand geschrieben, sondern es ist halt alles generiert. Das heißt, die Menge an Source Code ist halt deutlich größer. Aber jede Zeile Source Code ist ja morgen schon eine Altlast. Ja, also weil es auf einmal so schnell geht und weil so das Volumen wird einfach viel, viel größer. Die Menge an Produktfeatures, an Codezeilen wird halt immer größer. Na, und wenn aber noch jemand draufschauen soll, ob überhaupt irgendwas funktioniert oder wenn jemand helfen soll zu verstehen, was denn jetzt gerade wieder kaputt ist, dann müssen halt Menschen draufschauen. Natürlich geht auch das schon KI gestützt. Also es ist tatsächlich so, dass das Vorher und das Hinterher bei uns, da wird mehr KI eingesetzt als beim Währenddessen. Also vorher in der Planung, ne, dass man halt mit der KI bespricht, wie würde ich das denn umsetzen?
Mhm.
Das ist erstaunlich gut. Also gerade Claude Code kann da wirklich gut helfen, zu überlegen, wie gestaltet man das denn? Also wie sieht die Architektur von diesem Stück Software aus und was müsste ich alles machen und wie komplex ist das eigentlich? Und auch das Hinterher. Also warum ist das hier kaputt? Kann dir Claude viel schneller beantworten, als wenn ein Mensch in den Source Code reinguckt. Das ist schon echt ganz geil. Also das, wie gesagt, wir benutzen in allen Funktionen mittlerweile KI-Produkte und es ist äußerst hilfreich, aber man muss halt genau gucken, an welcher Stelle ist die menschliche Einschätzungsgabe dann doch besser, wo sind wir effizienter, wie stark wollen wir die Rollen alle auf einen Schlag verändern. Also ich habe Entwickler in meinem Team, die sagen, ja, ich bin den ganzen Tag da und lese KI-generierten Code, um zu gucken, ob der funktioniert oder nicht. Mhm. Das ist ermüdend und auch frustrierend.
Na und vor allen Dingen aus betriebswirtschaftlicher Sicht vielleicht gar nicht schlecht, weil solche Leute kannst du billiger beschäftigen, ne?
Nee, das ist, auch also nicht? Ich glaube, dass die Funktion, die Stellenbeschreibung, ich kann dir helfen, KI-generierten Code sicher zu machen, weil es geht dann ja auch um Sicherheit, ne? Datensicherheit.
Stimmt, und das ist ja, das hängt ja auch noch da, ja.
Das ist ein Job der Zukunft. Auf jeden Fall.
Das klingt insgesamt jetzt so, als würde KI nicht Jobs vernichten perspektivisch, sondern schaffen, weil zunehmend Menschen den Code überprüfen müssen, weil man sich auf die KI halt nicht verlassen kann. Es sei denn, man trifft dann irgendwann eine, ich sag mal, moralische oder ethische Entscheidung. Dass man, bis zu diesem Punkt verlassen wir uns jetzt aber darauf und bessern dann nach, nachdem wir das Produkt veröffentlicht haben. Kann man ja machen.
Also ich mache mir keine Sorgen, um dass wir jetzt gefeuert werden. Also das, was viele Firmen machen mit irgendwie Massenentlassung, weil macht jetzt alles KI, das ist ja offensichtlich bescheuert. Also denen geht es ja auch nicht gut. Die sind dann halt am Suchen irgendwie nach fähigen Mitarbeitern, nachdem sie das gemacht haben und keiner will mehr für die arbeiten. Weil
hat Ford nicht gerade wieder Leute eingestellt, die sie vorher wegen KI entlassen haben, weil sie festgestellt haben, das taugt
nicht? Weiß ich nicht. Also da gibt es 1000 Geschichten, auch bei Amazon und auch bei Microsoft ist da, glaube ich, schon was passiert. Das ist halt unschön und da sollte man möglichst die Finger von lassen. Ich bin ganz froh, dass es bei uns noch nicht so ist. Aber man weiß ja nicht, was alles kommt. Wir kriegen ja auch demnächst einen neuen CEO. Ach, ich weiß gar nicht, wo das alles ist. So, aber darf ja keine Interna verraten. Was ist sonst? Nee, ich habe keine Interna verraten. Jeder weiß, dass Shantanu, unser CEO, hat seinen Rücktritt angekündigt und wir sind halt auf der Suche. Hast du Bock, CEO?
Adobe? Ja, klar, kann ich kein bewerben. Problem. Muss ich dafür irgendwas, brauche ich dafür irgendwelche Fachkenntnisse? Nee, ne?
Ich glaube,
muss man Entscheidungen treffen, das kann ich.
Du brauchst Fachkenntnisse, du musst den Markt kennen, du musst die Strukturen kennen.
Wieso, dafür habe ich Personal. Wenn ich wissen will, wie der Markt ist, dann sage ich meinem Stab, sag mir mal, wie der Markt ist.
Ja, mit so, der Begründung könntest du auch sagen, ich kann auch Bundeskanzler. Kannst du Bundeskanzler?
Ja, natürlich.
Sehr gut.
Also entschuldige bitte, aber warum denn nicht? So wie unser aktueller Bundeskanzler kann ich das. Ja, bin ich fest von überzeugt. So wie Scholz davor, glaube ich nicht. So wie Merkel davor, glaube ich auch nicht. Ja, das waren Leute, die vorher schon, die haben auch das Handwerk gelernt, das politische, also das Regierungshandwerk. Sei es als Bürgermeisterin, sei es als Landtagsabgeordnete und sonst irgendwie was. Aber Merz hat überhaupt nichts gelernt. Merz hat im Parlament gesessen. Ja, okay, der kennt ein bisschen Parlamentsarbeit. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger für mich. Aber auch da, ich bin ja Bundeskanzler, ich habe einen Riesenstab. Das ist eigentlich eins meiner Probleme übrigens mit diesem Bundeskanzler, dass ich die ganze Zeit denke, was du da machst. Sieht nicht so aus, als könnte ich das nicht auch.
Und ich würde mich
fragen, das habe ich bei allen anderen Kanzlern, die wir hatten und Kanzlerinnen, nie gedacht. Ich habe immer gedacht, was du da machst, ist scheiße. Ich würde es anders machen oder sowas. Aber nicht, kann ich auch. Und das für mich persönlich ist das wirklich so eine Warnleuchte eigentlich. Wenn ich denke, kann ich auch, dann stimmt irgendwie was nicht. Also das ist nicht, ich erwarte von Leuten.
Das hast du auch schon mal über meinen Job gedacht. Das war die Sendung, wo wir abgebrochen hatten.
Nee, das habe ich nicht über deinen, das habe ich nicht gesagt. Da habe ich nicht gesagt, ich könnte das auch. Aber lass uns das jetzt nicht nochmal aufmachen. Nee,
da brechen wir gleich wieder ab.
Genau.
Ich habe jetzt über Softwareentwicklung gesprochen. Genau. Und das ist ja nur das eine, ne? Dass viele der Arbeitsschritte, die bei uns anfallen, jetzt auf einmal komplett anders laufen.
Ja.
Und ich glaube, dass das in jeder Rolle so ist, ne? Also auch, man kann ja mit diesen MCPs kann man alle möglichen, also wie heißt denn das? Was heißt MCP? Model Context Protocol. Mhm. Das ist ein Kommunikationsstandard, womit diese Agenten, also die KIs, mit anderen Programmen sprechen können.
Okay.
So. Das heißt, egal welche Software du einsetzt für deinen Job, sobald es ein Model Context Protocol dafür gibt, also sobald es eine Software-Schnittstelle gibt, sodass Claude damit sprechen kann oder Cursor oder wer auch immer, können halt viele Schritte automatisiert werden oder agentisiert. Das ist ja nicht automatisieren, sondern der Agent entscheidet dann ja, was damit passiert. So, und es gibt es natürlich auch schon für Figma, um irgendwie Designs zu erstellen. Es gibt es für Jira, für die ganzen Atlassian-Produkte, Projektmanagement-Produkte, für was weiß ich. Also so, und wenn ich Bundeskanzler wäre und wüsste, wie mein Job funktioniert, was ich dafür tun muss, dann gäbe es garantiert Schritte in diesem Prozess. Weiß nicht, überprüf mal diese Rede, ob das wirklich alles stimmt. Mach mal eine Einschätzung, wer sich über diese Rede am meisten aufregt. Oder versucht diesen Teil der Rede mal so umzuschreiben, dass sich genau der aufregt, der das und das machen soll. Was weiß ich, was für Arbeitsschritte alles zu einem Bundeskanzlerjob dazu gehören. Bin keiner. Und in der Kommunalpolitik, die ich mal gemacht habe, gab es ganz andere Sachen. So, aber selbst da, ich meine, auch Kommunalpolitik funktioniert ja über Anträge. Ne? Da gibt es halt Gemeinderäte, Samtgemeinderäte, Kreisräte, Stadträte. Mhm. Und die Fraktionen können halt Anträge stellen oder jeder Rat, jedes Ratsmitglied kann halt Anträge stellen. So, und so einen Antrag zu stellen, war halt vor ChatGPT Aufwand. Da musst du halt was schreiben. So, und dir was ausdenken. So, und jetzt sagst du halt einfach, generier mir einen Antrag, der das und das hat, den und den nervt und so. Und das ist halt spannend. Das ist halt spannend, was macht das alles mit all diesen Funktionen? Weil natürlich müssen dann die anderen Fraktionen, die die ganzen Anträge bekommen, irgendwie einen Überblick behalten. Wie macht man das? Natürlich mit KI. Genau. Das heißt, viele von den Arbeitsschritten, die manuell waren oder so, die werden halt irgendwie, die werden sich verändern.
Nur.
So, und in welche Richtung, wie weit, ist halt alles eine Frage.
Nur meine Frage ist ja, du hast recht. Und das ist, wenn du nur auf die Rollen guckst, also auf die Arbeitsplatzbeschreibungen guckst, ist das sicherlich ein Problem, weil das eine starke Erschütterung ist und auch im psychologischen Sinne eine starke Zumutung ist. Aber ich sag mal, wenn ich das ganze System angucke, ist es schlechter als vorher oder ist es besser als vorher oder macht es möglicherweise, wie eben bei der Software, macht es möglicherweise gar nicht wirklich einen Unterschied, wer jetzt, um in der Metapher zu bleiben, wer jetzt für diese 3000 Verkehrstoten verantwortlich ist. Hauptsache, es werden nicht mehr Verkehrstote. Das ist so eine Frage, die ich mir...
Besser oder schlechter habe ich noch gar nicht gesagt. Also es ist anstrengend, weil eine Disruption und sehr stark.
Du hast gesagt, also
verändert.
Programmieren, also die Software, die da rauskommt, das ist schlechter. So hatte ich dich zumindest verstanden.
Nicht notwendigerweise.
Ach so.
Also klar, wenn ich jede einzelne Zeile Code anschaue, ne, also jede einzelne Entwicklerin in meinem Team produziert besseren Code als Claude. So, Claude ist nur einfach viel, viel schneller. Und wenn man dann schnell genug erkennt, welche Zeile ist gut, welche ist schlecht oder welches Konzept ist gut, welches ist schlecht, dann kann man erstens über die Agents MD Claude sagen, hier ist eine Textdatei, da steht drin, wie du es machen sollst und wie du es nicht machen sollst, bitte halte dich dran. Macht er manchmal nicht. Das ist ganz interessant. So, aber man kann solche KIs eben auch darauf trainieren, besser zu werden oder anzupassen. Der Witz ist halt nur, es ist halt so viel schneller, dass man wahrscheinlich, also dass es halt Wahnsinn wäre, jetzt alles manuell zu machen, sondern
ist es schneller? Ist es dann tatsächlich im Moment vielleicht noch, aber ist es irgendwann immer noch schneller, wenn auf einmal so viele Codezeilen von Menschen Korrektur gelesen werden müssen, dass du dann da eben den Flaschenhals hast?
Das ist jetzt schon der Flaschenhals. Das ist jetzt schon der Flaschenhals. Und das ist auch das Problem, wenn es auf einmal alle Projektleiter und Designer und sonst was auch noch Source Code generieren, dass man ja trotzdem von Entwicklern gegengelesen werden. Das können die ja nun mal nicht. Das ist halt das, was nur Entwicklerinnen können. Und
dann hätten sie es ja auch gleich selber schreiben können.
Richtig. So, und das ist, irgendwo gibt es den Grenzwert zwischen Designer XY möchte gerne, dass der Knopf in Cornflower Blue erscheint und nicht in Grün. So, wenn er dann mit Claude irgendwie diesen Knopf anders einfärbt oder zwei Pixel nach links verschiebt oder was auch immer, dann ist das ein trivialer Change. Und wenn dann ein Entwickler draufschaut, sieht er innerhalb von Sekunden, ja, ist okay oder nein, ist nicht okay. Mhm. Ne? Und das ist dann schneller, wenn Designer und Projektleiter das dann auch machen. Wir haben auch Tester bei uns. Das sind keine Programmierer, sondern das sind halt Tester im Sinne von, ich klicke überall drauf und gucke, wie schnell ich es kaputt bekomme oder was kaputt geht. Ne? Und dann wird dokumentiert, was ist kaputt und wie kriege ich es kaputt. So, und dann wird ein Ticket angelegt, das ist der Bug, so geht's kaputt und das ist aber das, was ich erwarte. So, die benutzen natürlich mittlerweile Claude, um diesen Bug zu fixen. Und wenn das ein kleiner Bug ist und der Bugfix irgendwie 3 Zeilen kurz sind, dann ist das viel schneller, wenn der Tester das gleich generieren lässt, selber prüfen kann, ist der Bug damit behoben. Da muss halt nur noch ein Entwickler drauf schauen oder eine Entwicklerin, um zu prüfen,
damit nicht ein anderer Bug erzeugt worden ist.
Genau. So, wie wahrscheinlich ist es, dass dadurch jetzt ein anderer Bug erzeugt wird? Und wenn diese Wahrscheinlichkeit gering ist, geht das halt einfach raus. Das ist kein Problem. Aber wenn völlig aus der Luft gegriffen irgendein Senior Director irgendwie ein komplett neues Modul für eine Software entwirft, so, und dann 2 Tage lang Claude rechnen lässt und dann sagt, hier, das Modul ist fertig, dann ist diese 8000 Zeilen Codeänderung halt viel zu komplex, als dass man das mit einem Blick erkennen kann. Und dann ist es wirklich besser, wenn erfahrene Programmiererinnen oder Programmierer Claude bedienen, ne, und das Prompting übernehmen, weil dann kann in jedem Schritt der Planung schon mal geprüft werden, nee, da bitte fass nicht an, halte ich mal hier an dieses Pattern und so weiter und so fort. Und wo aber diese Grenze ist, ist aktuell schwierig zu bestimmen. Und natürlich ist dann die Erwartung von der Organisation, dass diese Grenze bitte schön nach links verschoben wird, sodass halt möglichst komplexe Änderungen auch von Nicht-Programmierern beigesteuert werden können. Echt.
Ja, ja.
Und es ist anstrengend. So, aber ich glaube nicht, dass es schlecht ist. Das ist halt das, was jetzt gerade passiert. Es ist natürlich schlecht, wie diese Modelle entstanden sind und was die Kollateralschäden von KI insgesamt sind. Es gibt schon, also wie gesagt, meine Firma ist ja in Kalifornien ansässig. Da gibt es Gemeinden, wo auch Mitarbeiter von uns wohnen, wo letztens dann irgendwie der Stromlieferant auf einmal keinen Strom mehr bekommen hat, weil es hat halt ein Rechenzentrum aufgemacht und der Betreiber vom Rechenzentrum kauft halt jeglichen verfügbaren Strom und die Kunden von den anderen Stromanbietern gehen halt leer aus. Oder Wasserknappheit oder so. Und das passiert halt einfach. Und das ist
überhaupt, das steht ja noch nicht in Frage, dass das schlecht ist. Also das ist sehr schlecht. Es ist halt so unnütz, ne? Weil das meiste davon, wenn ich das richtig verstehe, das meiste davon geht für die Arbeiten drauf, also für hier ChatGPT und so, die wir als Suchmaschine oder Antwortmaschine oder Halluzinationsmaschine nutzen. Wenn jetzt irgendwie eine KI, also ich finde KI, wenn die jetzt irgendwie mir Arbeit bei der Postproduktion abnimmt oder in der medizinischen Diagnose oder sowas, ich kann mir nicht vorstellen, dass man dafür so viel Energie und Wasser verbraucht, um sowas sogar global sinnvoll laufen zu lassen. Also in meinen Augen ist diese generative KI oder wie es heißt, gerade, also diese Large Language Models sind gerade, glaube ich, das Problem.
Das Problem ist, dass die Leute nicht begreifen, was sie da genau benutzen. Ne? Also bei Google haben die Leute irgendwann begriffen, ich gebe einen Suchbegriff ein und dann werden mir Webseiten angezeigt. Ja. So, und das ist ein hilfreiches Mittel, um Informationen zu finden. Ja. So, jetzt hat jede scheiß Suchmaschine hat noch einen KI-Modus mit eingebaut, dass sie dann halt eine KI irgendwie eine Antwort oben hinschreibt. Und was das aber genau ist, was das bedeutet, wie korrekt das möglich ist oder möglicherweise falsch, das kümmert die Leute gar nicht mehr. Die Leute benutzen ChatGPT auf ihrem Handy, um Suchanfragen zu machen und freuen sich, dass sie dann nicht mehrere Links angezeigt bekommen, sondern eine Antwort bekommen. Ist ja viel praktischer.
Das ist ja auch viel praktischer. Aber man sollte halt möglichst nur nach Sachen fragen, bei denen man eine vage Ahnung davon hat, wie die Antwort sein könnte.
Also, ich finde, man sollte nur nach Sachen fragen, wo du anhand der Antwort, also mit der Antwort auch was machen kannst und im Sinne von, kann ich prüfen, ob diese Antwort korrekt ist.
Ja.
Ne? Also zum Beispiel habe ich einen Kumpel, der hat schon vor einem halben Jahr gesagt, er lässt sich jetzt seinen EHZ-ETF-Anlagefonds der lässt sich halt die ETF-Anlageberatung aus ChatGPT generieren. In welche ETF sollte er investieren? Krass. Und das könnte ich ja niemals verifizieren, ob das ein guter Plan ist.
Nee.
Das könnte ich natürlich, wenn ein Banker das macht, auch nicht. Aber du wüsstest
wenigstens, wo der wohnt und wen du hinterher vermöbeln musst.
Aus einem halluzinierten Modell, Entschuldigung, also plausibel, ja, korrekt, gut, nein.
Ich benutze diese Dinger ja sehr gerne für so statistische Antworten. So, weiß ich nicht, wie viel, keine Ahnung, wie hat sich dieser und jene Bevölkerungsindex im Vergleich zu diesem und jenem Land in diesen 10 Jahren entwickelt oder irgendwie sowas. Und das finde ich ganz interessant. Und am Ende gibt das Ding ja auch immer Quellen mit an und typischerweise lande ich dann beim Statistischen Bundesamt, wo ich die Sachen dann nochmal drüber nachlesen kann.
Ja. Genau, wenn du das dann kannst.
Das meine ich damit, eine vage Ahnung zu haben. Ne? Also wenn du einfach, je älter man wird, desto mehr Dinge weiß man ja irgendwie so residuär in seinem Kopf. Du weißt halt, die Realeinkommen sind nicht so geil gestiegen. Aber wie ungeil die gestiegen sind, sag mir das mal. So, solche Sachen finde ich. Aber was ich da auch oft sehe, wofür das benutzt wird, finde ich krass. Du hast eben gesagt, du sagtest ja, die Leute wissen nicht, wie das funktioniert. Also dass nicht irgendwie eine sinnvolle Information, also eine Semantik ausgegeben wird. Also diese Geräte wissen ja nicht, was sie sagen, sondern diese Geräte geben ja zufällige Sätze aus, also Wahrscheinlichkeiten. Ne? Wenn da ein Und steht, kommt meistens ein Holger dahinter bei einer bestimmten Frage. So,
bei dir vielleicht.
Ja, you get the point.
Ja.
Ich weiß nicht, was ein Token ist. Kannst du mir das erklären?
Token ist einfach nur, oder Credit wird es auch manchmal genannt, das ist ein Coin, also ein Geld, eine Bezahleinheit.
Okay.
So, und du kaufst Tokens, das ist so wie Spielgeld. Du kaufst dir Spielgeld,
Also ich kaufe Rechenzeit im Grunde, ist ein anderer.
Richtig, ja, okay. Es ist eine Mischung aus Rechenzeit und Dauer und was sie halt gerade haben wollen. Ja. Also am Ende sagt ja auch die KI, wie viele Tokens das gekostet hat, aber bezahlen musst du Tokens.
Okay.
Ja.
Was würdest du von der KI programmieren und dann veröffentlichen lassen? Also was würdest du von der programmieren lassen von der KI und es dann veröffentlichen lassen? Wo würdest allein du sagen, das KI kann man bringen?
Also wo nicht noch Entwickler draufschauen und das korrigieren und so.
Ein RSS-Reader für zu Hause?
Für zu Hause alles, was komplett irrelevant ist, ja. Auf jeden Fall.
Aber nichts, was mein Smart Home steuert.
Also, ich habe schon eine Home Assistant Automation mit Claude programmiert. Okay. Das ist richtig.
Ja.
So, aber dann, das ist ja nicht irgendwie Fire and Forget, Dark Factory-mäßig, mach mal meine Heizungssteuerung, sondern dann habe ich halt keinen Bock, mir irgendwie Identifier und sonst wie was alles auszudenken, sondern ich sag dann Claude, mach mal was, und dann sind das irgendwie 30 Zeilen von diesem YAML-Code, und dann schaue ich mir die halt an und ich kann verstehen, was dann passiert, und kann halt also ich würde niemals da in meinen Home Assistant was reinladen. Wenn ich es überprüfen kann, dann mache ich es, aber wenn ich es nicht überprüfen kann, dann mache ich es nur, also da würde ich nur für absolut unkritische Sachen. So, zum Beispiel, um es mal mit einer Suchanfrage zu vergleichen, wenn ich Karotten, Spinat und Eier und Nudeln zu Hause habe und dann wissen will, was ich kochen soll.
Ja.
Früher hat man dann die Zutaten in Google eingegeben und dann den ersten Chefkoch-Link oder was auch immer. Ja, so, und dann klickt man das an und dann lässt man sich davon inspirieren. Heutzutage gibt man das in ChatGPT ein, dann kommt von ChatGPT ein toller Rezeptvorschlag, der natürlich auch nur trainiert ist auf den Chefkoch-Daten. Mhm. So, kannst du machen. Ist halt irgendwie ein bisschen doof, weil verbraucht viel, viel mehr Energie, als wenn ich einfach direkt auf Chef Koch schaue und mich selbst inspirieren lasse. Aber ja, da geht es natürlich, weil es irrelevant ist, weil es völlig egal ist, von welchem Rezept du dich inspirieren kannst, weil kochen kannst du sowieso nicht und es ist eh versalzen. So, für dich persönlich. Ja. Aber sobald ich ein Produkt anbieten will, würde ich das auf gar keinen Fall jemals unreflektiert und ungeprüft irgendwo raushauen. So, das machen Menschen, aber denen sind halt ihre Kunden egal. Ja, weißt du, wenn du ein Computerspiel programmierst und das irgendwie in den App Store hochlädst und denkst, du wirst jetzt reich und berühmt, dann ist dir auch scheißegal, ob das crasht beim Kunden oder was da genau passiert, weil dann haben sie bezahlt und dann, weiß nicht, musst du halt irgendwie 30% immer wieder zurückerstatten, weil sonst gibt es irgendwie Ärger mit dem Gericht oder was. Scheißegal. So, also, solange du damit Geld verdienen kannst, kannst du es halt machen. So, aber wenn dir deine Kunden nicht egal sind oder wenn dir der Anwendungsfall nicht egal ist oder wenn es auch noch irgendwie kritische Infrastruktur ist, was weiß ich, Stromnetzbetreiber, Medizin, irgendwas, auf gar keinen Fall. Also dann, du musst immer raufschauen, was genau passiert hier eigentlich. Und deswegen ist der Beruf von Softwareentwicklung ist unter einer starken Veränderung, wie beschrieben, aber alles andere als in Gefahr. Ich glaube sogar tatsächlich, wird der Bedarf nur steigen. Weil,
aber der Bedarf woran?
der Bedarf an Software und der Bedarf an Menschen, die generierten Source Code kontrollieren und prüfen. Und der Bedarf an Leuten, die sinnvolle Prompts in Claude eingeben können.
Die Leute, die Source Code überprüfen können, sind das dann noch Programmierer?
Also, ja, die müssen Softwareentwicklung verstehen.
Das müssen Softwareentwickler sein.
Ja.
Werden die überhaupt noch ausgebildet, wenn auf so einem niedrigen Niveau alles die Maschine macht?
Ja, das ist genau einer der großen Punkte. Also es gibt Firmen, die jetzt keine Juniors mehr einstellen, weil die Programmierleistung, die ein Junior bringen kann, das kann Claude besser.
Ja.
Oder ähnlich gut. Ja. Kommt auch auf den Bereich an. So. Aber das gibt schon Firmen, die dann keine Juniors mehr einstellen, sondern lieber Seniors, die dann den Code überprüfen können. Ja, nur wo sollen denn die Seniors herkommen in 10 Jahren? So, und
von deswegen, der Uni.
Wir
bräuchten einfach neue Ausbildungsmöglichkeiten, also neue Studiengänge oder was weiß ich, wo Seniors ausgebildet werden. Also wo meinetwegen dann die Juniors nicht mehr an echten Produkten arbeiten, aber unter Realbedingungen. Würde das funktionieren? Hm. Überbetriebliche Ausbildung. So.
Auch die Ausbildung wird sich verändern, auf jeden Fall, aber ich könnte im Moment noch nicht sagen, wie. So, ich habe ja noch im alten Diplom-Studiengang gelernt. Also meine Informatikausbildung war 1994 bis 2005.
Den Job hast du in der Firma gelernt, letztlich. oder?
Ja, ich habe aber, nee, ich habe an der Uni habe ich programmieren gelernt. Wie funktioniert Softwareentwicklung?
Okay.
Was ist eine Architektur?
Okay.
Die Programmiersprache, also dass Programmiersprachen egal sind, das ist halt alles etwas, was heute an Fachhochschulen und so, da lernt man halt eine Programmiersprache. Mhm. Und ich habe halt Programmieren gelernt, das ist ein Unterschied.
Mhm.
So, und ob die Studenten an der Fachhochschule programmieren lernen oder nicht, hängt so ein bisschen davon ab, wie das Curriculum genau aufgebaut ist und was die für Professorinnen haben und was sie selber für ein Typ sind. Aber ich glaube, man kommt heute auch durch ein Informatikstudium oder Wirtschafts-irgendwas Informatik durch, ohne wirklich Programmieren gelernt, also ohne Softwareentwicklung gelernt zu haben, sondern die können dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Visual Studio bedienen oder so.
Mhm. Genau.
Das ist so ein vergleichbar mit, bist du Journalist oder kannst du Word bedienen?
Ich habe kürzlich einen TikToker kennengelernt, der hat 3,5 Millionen Follower.
Ja.
Der ist in der Lage, was ich mich darüber unterhalten, der kann einigermaßen voraussehen, wie er so ein Video machen muss, damit es viral geht. Der hat keine Ahnung von, natürlich auch so, ja, Podcast, ich mache Podcast, aber halt nicht 3,5 Millionen Hörer. Der weiß nicht, was ein Podcatcher ist.
Hm.
Das konnte ich ihm gerade noch erklären. Ich konnte ihm nicht erklären, was XML ist. Der hat mich angeguckt. Hm. Was? Nee, nie gehört. Ja? Naja, hier XML und RSS und ne, so, Enclosures und tralala, was unser eins noch kannte irgendwie.
Ich habe meinen ersten Podcast RSS-Feed von Hand geklöppelt.
Ja, geil, ja, genau.
Da gab es noch keinen Publisher.
Wir haben unsere RSS-Feeds von Hand geklöppelt, als sie noch in kleinen finnischen Clubs gespielt wurden. Aber so ungefähr stelle ich mir das vor, was du gerade beschreibst. Also der ist halt ein Star auf TikTok. Du kannst mit dem nicht durch die Stadt gehen, ohne dass ständig irgendjemand ein Selfie machen möchte. Der hat aber keine Ahnung mehr von dem, was er da macht.
Naja, für TikTok ist halt auch kein Podcast, da brauchst du kein RSS. So.
Ja, klar.
Du,
ja. Ich kann nicht programmieren, obwohl ich hier was benutze, was man eigentlich programmieren können.
Ich glaube aber, was der verstanden hat, ist Content Production. Ne? Podcasting mit XML und wie schließe ich ein XLR-Mikrofon an mein Interface an und so. Das ist quasi Word bedienen.
Ja,
ne?
Ja,
und
genau.
Und Content Production ist aber dann am Ende der Journalismus.
Ja.
So, um bei dem Vergleich zu bleiben.
Ja, stimmt, ja.
Ich glaube, dein TikToker, den du kennengelernt hast, der kann halt das Wichtigere und nicht die Technik da drunter.
Darum hat er 3,5 Millionen Follower und wir irgendwie mehrere Größenordnungen weniger Hörer. Ja.
Naja, kommt ja auch auf die Qualität des Publikums an. Wir haben die Besten.
Wir haben die Besten, das ja sowieso.
Wir haben die Allerbesten.
Wo du eben sagtest, ich weiß gar nicht, ob ich dafür schon Reklame gemacht habe. Du sagtest eben, heutzutage jede Suchmaschine so ein KI. Ich habe ja die Suchmaschine gewechselt. Vor einigen Monaten schon. Ich weiß gar nicht, Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres. Ich benutze als Suchmaschine jetzt kagi.com. Kennst du?
Nee, kann ich nicht.
Guck dir das Ding mal an.
Kagi. .com.
Genau, und such mal was. Such mal irgendwie.
Ich habe kein Suchfeld. Das geht gar nicht.
Nee, du hast kein Suchfeld, das kann gar nicht sein.
kagi.com.
.com.
kagi.com.
Da steht Kagi, dann ist da so ein Hund und darunter ist ein Suchfeld.
K-A-G-I oder K-A-R-G-I?
Nee, Kaufmann Anton Gustav Ida .com. kg.com.
Hä? Sam. Steht Reclaim the Web, Restore Your Privacy, Start Your Journey.
What?
Da muss man sich einloggen wahrscheinlich.
Ach so, also ja, das kann sein. Ach ja, gut, Start dann erzähle ich erstmal weiter. Das ist eine Suchmaschine, da ist keine Reklame drin, also alles, was Google, alles, was schlecht an Google ist, ist da nicht drin. Und alles, was diese Suchmaschine auswirft, sieht so aus, wie Google, als Google noch geil war. Das ist wirklich großartig.
Und dann muss man dafür bezahlen?
Die kostet Geld, dafür bezahle ich 10 Euro im Monat. Aber das ist es mir halt absolut wert. Also ich bin von allem quasi unbelästigt. Es gibt ja auch so DuckDuckGo und Ecosia und sowas, die auch gut aussehen. Aber von diesem KG bin ich wirklich total begeistert. Vor allen Dingen, weil du sagtest, die Suchmaschine, KI-Ding. Da gibt es auch eine KI-Funktion, aber die muss ich aktivieren. Also ne, ich mache meine Suche und wenn ich mit der Ergebnisliste aus welchen Gründen auch immer nicht zufrieden bin, kann ich halt sagen, hier, gib mir mal eine schnelle Antwort. Und dann stüpst es eine KI an, beziehungsweise leitet dann weiter zu irgendeinem ChatGPT oder sowas und spuckt dann nochmal ein anderes Ergebnis aus, aber dann schön mit Links versehen und Quellen und sonst wie was. Und wenn du dich da anmeldest, ich glaube pro Monat 100 Suchanfragen oder so ähnlich sind für lau. Aber da ich ja extrem
Okay, ich habe Holger Klein, ich habe mich jetzt registriert und eingeloggt und jetzt kann ich Holger Klein suchen. Die Suchvorschläge sind Holger Klein ZF.
Holger Kleinke, Kollege von der ZF Friedrichshafen, ja.
Also.
Das ist ein Manager. Nee, das ist mein Zweitjob. Ich manage noch die ZF Friedrichshafen.
Holger Klein bei LinkedIn. Das ist der von der ZF.
Also es ist wirklich, wirklich ein tolles Teil. Also ich bin sehr, sehr begeistert, weil ich halt sehr, sehr viel recherchiere, bezahle ich dafür halt Geld. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, mit wie vielen Suchanfragen du so hinkommst. Aber schau es dir mal an. Also ich bin wirklich, wirklich begeistert von dem Teil. Also ja.
Ja, mal gucken. Jetzt habe ich ja schon eine von meinen 100 kostenlosen Suchanfragen ausgegeben.
Verplempert.
Verplempert, um nach Holger Klein zu suchen. Ja, vielleicht sollte ich mal nach mit anderen suchen. Ja, interessant. Wollen wir mal Thema wechseln? Ich habe noch eins, das ich mal ansprechen wollte. Elektroauto.
Spackt der Spengel wieder.
Folgende Geschichte.
Entschuldigung.
Was denn?
Eigentlich bin ich der Typ, bei dem das Auto die ganze Zeit im Arsch ist und der sich hier beschwert. Also bitte. Aber ja.
Ja, mein Auto ist auch schon wieder im Arsch, aber also darum geht es gerade nicht. Das blende ich aus, weil es ist eine sehr ärgerliche Geschichte. Und auch nur doof, so, aber egal.
Ich nenne die Sendung der Sprengspackt schon wieder.
Nein, tut er gar nicht.
Achso, hast du es weit gehodet?
Ich Vibe-Hoding.
Nenne ich so die Sendung, oder?
Vibe-Hoding ist Vibe-Hoding. Gut.
Oh Gott. Automobiles Vibe-Hoding.
Also meine Tochter ist ja umgezogen. Ne? Die hat ja in Koblenz gelernt und wohnt jetzt hier in der Nähe wieder und hat jetzt in Buchholz beim Gro irgendwie ihren Job. Alles gut. So, und dann Umzug. Papa, kannst du helfen? Natürlich. Mein Auto hat halt eine Anhängerkupplung. So, also Anhänger hinten rangehängt, runtergefahren. Auf dem Weg da runter mit Anhängerkupplung. Erstens, okay, Nachteil Xpeng versus Enyaq. Wenn ein Anhänger dranhängt, kann ich kein Tempomat benutzen.
Ach.
Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Und ich habe im Netz auch Leute gefunden, die angeblich Tempomat benutzen können, sondern und dann nur den automatischen Spurwechselassistenten, den ich nie benutze, eben nicht oder so. Ja. Aber bei mir ging es nicht. Ich habe es nicht aktiviert gekriegt, den Tempomaten. So, das heißt, auf der Autobahn mit 80, 90 irgendwie runtereiern. So ein bisschen höherer Verbrauch, aber gar nicht mal so schlimm, wie ich dachte. So, und wie immer habe ich in Kamen beim ENBW-Ladepark am Kamener Kreuz geladen. Mhm. Mache ich seit 3 Jahren. Bin ich sehr zufrieden. Ist ein großer Ladepark mit irgendwie 40 Ladeplätzen, keine Ahnung was. Und direkt daneben eine Osteria, wo man irgendwie Pizza, Pasta, sonst was essen kann. Das ist angenehm, da zu laden.
Ja.
So. Jetzt mit Anhänger bin ich halt einfach dann da hinten rangefahren, habe so ein bisschen seitlich auf dem Ladeparkplatz gestanden. Und zum Glück war die hinterste Ladesäule frei. Konnte ich einfach da laden. So, alles gut. Rückweg mit vollem Anhänger, das gleiche Spiel, wieder da geladen. War ein bisschen scheiße, weil an dem Tag war Tag der Bundeswehr und irgendwie gab es da in Kamen so ein Bundeswehr-Dings. Und,
Tag der Bundeswehr, weiß nicht, hatten wir nicht gerade Veteranentag? Oder wieder was anderes?
Ich glaube, das hieß Tag der Bundeswehr. Okay. Sechster muss das gewesen sein. Okay. Genau. Da war irgendeine Veranstaltung mit irgendwie Tieffliegern über der Osteria und so. Hm.
Tieffliege über der Osteria.
Wieder geladen, wieder gegessen, nach Hause gefahren, Umzug fertig gemacht. So, paar Tage später kriege ich Post. Ja. Einen Brief von parkdepot.de. Ja. Ich hätte einen Parkverstoß begangen und ich müsste 55 Euro bezahlen plus 6 Euro Bearbeitungsgebühr, die sie mir erlassen, wenn ich bis zu dem und dem Tag bezahle.
Ja.
Ich so, was? Wo habe ich denn geparkt? Ja, in Kamen. Da ist erlaubte Parkdauer 0 Minuten und tatsächliche Parkdauer 90 Minuten und ich müsste dafür jetzt bezahlen.
Du hast doch da geladen?
Ja, ich habe da geladen, genau.
Die haben den Hänger als geparktes Fahrzeug bewertet?
Nee. Und haben mir Beweisfotos von meinem Auto mit dem Kennzeichen mitgeschickt. Und dann habe ich geguckt, okay, was kann ich hier machen? Das ist doch Quatsch, ich habe doch geladen. Und dann habe ich irgendwie, da war ein Link drauf, dann geht man da drauf und sagt, hier kannst du gleich bezahlen. Ich so, nee, ich will nicht bezahlen. So, und dann gab es da eine extra Abteilung hier, E-Auto, geladen, okay, du hast geladen, dann lade hier den Beweis hoch. Und dann kümmern wir uns irgendwie. Ja, Beweis hoch, also Screenshot gemacht von meiner Lade-App, hochgeladen. Und dann stand da, ja, dauert ein paar Tage, können wir nichts machen. So, wir beantworten das dann, sobald das soweit ist. Und dann 2-3 Tage später kam halt der nächste Brief. Parkvergehen. So, wieder irgendwie falsch geparkt. Gleiches Spiel, halt auf dem Rückweg. Nochmal irgendwie gleiche Fotos. Wieder 55 Euro. Und ich so, ja, okay, kenne ich jetzt schon. Wieder ein Screenshot gemacht von meiner Lade-App und hochgeladen. Und am gleichen Tag nachmittags kommt die Antwort auf den ersten Vorgang. Mhm. Ja, aus Kulanzgründen erlassen wir Ihnen die Parkverstoßstrafe und weisen Sie hiermit darauf hin, dass es nur einmalig möglich ist und Sie das nächste Mal bitte dann direkt vor Ort oder zumindest noch am gleichen Tag den Beweis hochladen, dass Sie dort geladen haben.
Was?
Ne? Ja.
Hast du doch.
Also, nee, nicht am gleichen Tag. Also an dem Tag, als ich den Brief bekommen habe, habe ich das gemacht. Aber es war ja nicht am Tag, als ich geladen habe. Der kam erst eine Woche
später.
Ja gut,
aber muss man jetzt, wenn man sein Auto irgendwo auflädt, muss man dann automatisch an irgendeine Firma, ich google das nebenbei, die im Übrigen sehr viele schon Probleme, also die ne, sogar die Verbraucherzentrale kennt die schon, muss ich dann jetzt immer ein Foto oder einen Screenshot dahin schicken oder was? Das ist doch lächerlich.
Ja, ich muss also doch das ist die Quintessenz von der Geschichte. Die wollte ich bringen, wenn ich fertig bin mit der Geschichte, weil die ist noch nicht zu Ende.
Ja, okay.
So, aber am Ende ist es das. Bei jedem Parkplatz, auf den du rauffährst, musst du prüfen, ist das ein privat betriebener Parkplatz von irgendeiner von so einer Firma wie Parkdepot. Ich glaube, das sind nicht die einzigen, die das machen.
Ja.
Die haben große Schilder an den Einfahrten, wo draufsteht, das hier wird betrieben von, mit automatischer Kennzeichenerkennung und das und das und das musst du alles machen. So. Das steht da. Das ist wirklich ersichtlich und klar erkennbar, wenn man denn drauf achtet. So, ich habe das nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wie lange Parkdepot schon dort dieses Parkplatzmanagement macht, dass er gar kein Parkplatz ist, sondern Ladefläche. Ich habe im Nachhinein gehört, dass ENBW wohl Probleme hatte mit Verbrennerpartys, die dann da auf diesem Ladedings stattgefunden haben. Es ist einfach eine große asphaltierte Fläche mit irgendwie, ich glaube sogar noch eine Toilette, ein kleiner Mini-Supermarkt, so ein Selbstreingeh und irgendwie Kreditkartendings. Alles automatisiert. So, und wenn da irgendwie alles vollgeparkt ist mit Verbrennern, weil die gerade eine Porsche-Party machen oder so, dann ist das natürlich nachteilig für ENBW, weil dann kann da niemand laden und auch nachteilig für alle Elektrofahrzeugfahrer, weil dann können die da nicht laden. Und ENBW macht keinen Gewinn. So, und jetzt haben sie halt dann irgendwann das an Parkdepot abgegeben, dass die das dann überwachen. Und ich habe das nicht mitgekriegt. Ich habe das Schild ist da. Ja,
natürlich nicht. Das, so, damit rechnet, das rechnet das, doch auch nie. Sorry.
Ich habe da seit 3 Jahren aus Gewohnheit, fahre ich darauf, stecke das Auto an, gehe essen. So, das ist halt irgendwie völlig automatisiert bei mir. Ich mag den Ladepark total gerne, weil es genau an der richtigen Stelle ist. Ich komme genau dahin, kann aufladen, kann essen, kann weiterfahren, bin in Kurve.
Aber was sind denn, entschuldige bitte, auch NBW für Arschgesichter? Die können doch eine Schnittstelle bauen zu diesem Parkraumabzocker, sodass die Daten automatisch dann übertragen werden. Okay, dieses Fahrzeug hat geparkt, streich den aus der Datenbank. Warum ist das denn jetzt dein Problem?
Ich bin gerade stinksauer. Also ich glaube, das Parkdepot auch Kameras an den Ladepunkten hat.
Auch das noch.
Und dann halt gucken, welches Auto hat denn hier irgendwie, lädt denn gerade, steht auf so einem Ladeplatz. So, und mein Auto stand halt ein bisschen schräg. Deswegen haben sie anscheinend, also ich glaube, das ist schon länger als ich das letzte Mal. Ich glaube, ich habe schon mal auf einem Parkplatz geladen und habe halt keinen Brief bekommen, weil sie da erkannt haben, das Auto steht da, das lädt gerade. Okay. Und mein Auto stand halt ein bisschen schräg, weil halt ein Anhänger dran war. Und deswegen haben sie es halt nicht erkannt. So, das heißt, der Fehler lag gar nicht bei mir, sondern bei denen. Die haben halt mein Auto einfach nicht erkannt. So, und richtig, ENBW könnte ja auch. Wobei, die kennen mein Kennzeichen gar nicht. Wenn ich da lade, kennen sie nur meine Ladekarte, aber nicht mein Kennzeichen.
Okay.
So, naja.
Ja gut, und dann gleichst du halt nochmal über die Adresse ab.
die Geschichte ging so weiter, dass ich dann eben den zweiten Vorgang, den hatte ich ja auch schon hochgeladen, bevor ich erfahren habe, dass das nur einmalig geht. Und da dachte ich schon so, hei. So, und dann haben sie tatsächlich geschrieben, nee, die einmalige Kulanz haben wir Ihnen ja schon für den anderen Vorgang. Sie müssen jetzt 55 Euro zahlen.
Aber das war doch, ich denke, das wäre derselbe Vorfall gewesen.
Nein, es sind ja zwei Vorfälle. Einer am 5.6., einer am 6.6.
Achso, Hinfahrt und Rückfahrt.
Hinfahrt und Rückfahrt. Beide Male Brief bekommen, beide Male Beweisfoto hochgeladen. Und das hat sich halt leider überschnitten, dass das Beweisfoto für den zweiten Vorgang habe ich halt abgeschickt, bevor ich den Bescheid für den ersten Vorgang bekommen habe, dass das irgendwie nur einmalig geht.
Hast du dir Rechtsbeistand geholt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist.
Ich hab eine Rechtsschutzversicherung. Ich habe mit einer Anwältin telefoniert zu dem Vorgang. Die war erstens schockiert, dass das 55 Euro sind. Das sei unverhältnismäßig.
Ja.
Hat dann die ganzen Fragen gestellt, die Parkdepot schon kennt. Also ist das Schild da? Ist das klar erkennbar? Und so weiter und so fort. Ne, Parkdepot weiß schon, dass sie darüber angreifbar gewesen wären und schicken dann gleich, wenn du sagst, ich möchte das nicht bezahlen, schicken sie dir gleich Fotos von den Schildern.
Mhm. Ne?
Also sie haben dir Fotos.
Das riecht so nach Abzocke, das gibt's gar nicht.
Ja, so. Aber es ist halt leider legale Abzocke. Also ich habe dann...
Wahnsinn.
Ich hätte natürlich klagen können oder in die Privatklage gehen können. Wie heißt das? Ne? Also das BGB, ist ja, ja nicht, dass der Staatsanwalt dahin geht, sondern das ist halt so. Und ehrlich gesagt, der Ausgang wäre mir nicht sicher gewesen, weil die haben ihre AGB da ausgehängt. Ich bin dort quasi auf einem Privatparkplatz, der von Parkdepot betrieben wird.
Mhm. AGB und statt BGB.
Wenn in deren AGB drinsteht, dass ich gefälligst direkt einen Beweis am gleichen Tag hochladen soll und das nicht mache, dann bin ich halt schuld. So, das heißt, die sind im Recht wahrscheinlich und ich hatte einfach dann bei dem zweiten Vorgang, nachdem ich den zweimal geschrieben habe, Leute, das ist der zeitliche Ablauf. Ich wusste nicht, dass das nur einmalig geht. Ich wusste nicht. Ich habe das Schild nicht gesehen. Ich habe da seit 3 Jahren aus Gewohnheit so. Das interessiert dir alles nicht. Du kriegst Textbausteine zurück.
Ja klar, da sitzt wahrscheinlich noch nicht mal ein Mensch und sie übergeben so schnell wie möglich an irgendwie Moskau Inkasso oder sowas. Ja.
Also ist etwas, wenn ich Parkdepot wäre, würden da keine Entwickler arbeiten. Das wäre alles vibe gecodet, weil das ist völlig egal. Ne, es muss ein Legal Counsel muss da irgendwie am Ende draufschauen, ob das alles rechtens ist und denen sagen, welche Fotos von welchen Schildern dann mitgeschickt werden müssen und dann war es das.
55 Euro vor allem, also über so eine Geschäftspraktiken könnte ich mich den ganzen Tag so fürchterlich aufregen, dass ich einen Gewaltausbruch. Das ist richtig, das ist eine solche Unverschämtheit, aber das ist halt so. Das ist aber so typisch. Es ist nicht verboten, also können wir es machen. So.
Und sowohl Parkdepot als auch dieser Ladepark von ENBW ist natürlich voll mit negativen Bewertungen, die ich noch nie gesehen habe, weil ich da natürlich auch gar nicht drauf gucke, weil ich lade da halt immer.
Ja.
Ich muss da nicht in Bewertung reingucken. Und das ist denen völlig egal. Die schicken sogar die von Parkdepot in dieser E-Mail, wo man dann, also erst kriegst du halt einen Brief, ne? Aber sobald du dann den digitalen Prozess, hier ist mein Screenshot, startest, kriegst du halt eine E-Mail von denen. Und da ist dann ein Link drin zu, hier, Google, bewerte mich mal. Natürlich mache ich das so,
ja,
sehr gerne. aber hilft ja auch nicht weiter. Und was ich mich dann am Ende frage, ist, also ich arbeite ja für einen amerikanischen Großkonzern, über den wir vorhin schon gesprochen haben.
Ja.
Und ich kriege da schon ziemlich viel Hate ab. Ne? Also früher ging es um das Abo-Modell, die Abo-Falle. Warum nicht mehr Perpetual? Also warum kann man nicht mehr eine dauerhafte Lizenz kaufen?
Entschuldige kurz, ich sehe gerade in den Google-Rezensionen, du darfst da auch nur eine Stunde lang laden. Wenn du da länger als eine Stunde stehst, zahlst du auch diese 55 Euro.
Hm. Ach so, ja.
Das ist so eine Frechheit.
Ja. Boah. Genau, so. Und ich kriege ziemlich viel Hate ab, erst wegen Abo-Modell, dann wegen, was weiß ich, also alle hassen Adobe, ist halt so. Und ich arbeite trotzdem für die Firma. Es macht mir Spaß, an diesem Produkt zu arbeiten. Ich benutze das Produkt selber und ich komme damit so halbwegs klar. Und ich rede mir halt schön, wie gut das ist, da zu arbeiten. Allerdings, was heißt, ich rede mir das schön? Es ist schön, da zu arbeiten. So, allerdings ging es mir auch, als ich bei Xing gearbeitet habe, so. Also, als ich bei Xing gearbeitet habe, habe ich das Produkt auch benutzt und fand das cool und habe natürlich auch Hate abgekriegt. Und jetzt, wo ich nicht mehr bei Xing arbeite, denke ich, benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Das brauche ich eigentlich gar nicht so. Und wenn ich mal drauf gehe, dann, ja, so ein bisschen komisch ist das halt schon alles da. Ich frage mich aber, wie das ist, wenn man bei Parkdepot arbeitet. Vielleicht hört hier jemand zu, der bei Parkdepot arbeitet und mir erklären kann.
Ich frage mich,
wie funktioniert das? Also gibt's da, redet ihr euch das auch schön? Ist das vergleichbar mit sich Adobe schön zu reden? Oder gibt es einen Kern von diesem Produkt? Weil wenn du da auf die Webseite guckst, ne, und in der E-Mail unten drin steht natürlich auch die Geschäftsführerin in München, und die kann man sich auch auf LinkedIn finden und sich das anschauen, was die da so macht. Und das ist alles, also die Webseite von der Firma und so. Wir helfen ihnen, ihren Parkbereich sinnvoll zu managen, kostenlos parken oder bezahltes Parken machen.
Die BMW wird sich freuen, weil die haben damit nichts mehr zu tun.
Ich weiß nicht mal, ob ENBW dafür Geld bekommt, also ob die was davon abkriegen, oder ob die ENBW vielleicht sogar Geld bezahlt dafür, dass die diesen Parkraum managen und sich darum kümmern, dass da keine Porsche-Partys mehr stattfinden oder PS-Partys oder wie auch immer. Ich weiß das gar nicht so. Verbrenner, die da halt rumstehen und uns stinken. So, das kann gut sein, dass ENBW die sogar bezahlt. Das kann ich mir gut vorstellen. Und Parkdepot dann eben noch halt eine riesen extra Margin macht, weil ich habe halt nicht mal geklagt. Ich habe halt aufgegeben. Ich fühle mich zwar ungerecht behandelt und ich glaube auch nicht, dass es notwendigerweise vor Gericht gewinnt, aber ich könnte eben auch verlieren. Und ich hatte einfach die Energie nicht. Ich will da einen Haken dran machen. Ich wollte hier noch einmal abrenden.
Es gibt so unendlich viele Firmen, die solche unanständigen Geschäftsmodelle haben.
Ja. So, und wie kann man gerade noch legal Abzocke betreiben? So,
so fühlt sich das Geschäftsmodell an. Genau.
Wie
genau
geht's den so Menschen da, die sowas tun? Ja. So, das ist zwar.
Aber hast du dieses Schönreden übrigens, das hast du eigentlich überall. Also es gibt ja nicht nur Firmen, die solche komischen Geschäftsmodelle haben, sondern alle möglichen Firmen. Also ich meine, wie kannst du in der Ölindustrie arbeiten? Ist ja auch sowas, wir versorgen die Menschen mit Energie und Brennstoff. Ja, aber ihr zündet auch den Planeten. Also man muss sich sowas, glaube ich, auch schönreden. Ansonsten kann man im Alltag überhaupt nicht mehr bestehen, ohne ständig den Verstand zu verlieren. Das erinnert mich interessanterweise, erinnert mich das an den Fall mit dem Entkalkungsgerät im Haus meiner Eltern. Habe ich das damals erzählt? Ich muss mal gucken, ob ich das noch zusammenkriege. Also, Einfamilienhaussiedlung, ältere Leute, viele ältere Leute, das sieht man ja von außen ganz gut. Und da marodierten ständig Drückerkolonnen durch, die den Leuten allen möglichen Scheißdreck aufgeschwatzt haben. So, die Siedlung ist so aus den 1960er Jahren, da kannst du dann davon ausgehen, dass die Leitungen gut verkalkt sind, was sie auch tatsächlich überall sind. Drückerkolonne verkauft so ein Wasserentkalkungsgerät, so irgendwie so eine Voodoo-Maschine, die dann irgendwie in den Zulauf geklemmt wird mit irgendwie Voodoo-Technik halt irgendwas. Für sehr, sehr viel Geld. Es ändert sich also, ne, und genau, Wasserentkalkung, die, glaube ich, sogar mit Frischwasser funktioniert, aber sie haben es halt so verkauft, dass es auch die alten Leitungen dann über kurz oder lang durch irgendwelche Ionen, Elektronik, weiß ich nicht, dann auch frei machen würde. Passiert aber nicht. Der Wasserdruck war immer gleich schlecht. Sind meine Eltern hingegangen und gesagt, so, wir wollen das Gerät nicht mehr, wir wollen das reklamieren. Irgendwie, was ich mehrere Raten bezahlt, ich krieg's nicht mehr so genau zusammen, ist über 10 Jahre her. Wir wollen das Gerät reklamieren. Hat die Firma irgendwie Stress gemacht. Dann ist mein Vater zur Rechtsschutzversicherung gegangen und gesagt, hier, wir verklagen Sie die mal, wir wollen das nicht bezahlen, das funktioniert nicht. Das Ende vom Lied war, dass der Ausbau dieses Gerätes so viel gekostet hätte, dass die Rechtsschutzversicherung gesagt hat, okay, wir machen einen Vergleich. Ihr kriegt die Hälfte oder ein Drittel der Kosten für dieses Gerät und der Streit ist beigelegt. Und ich bin bis heute felsenfest davon überzeugt, dass das Geschäftsmodell dieser Firma ist, dysfunktionale Geräte zu überhöhten Preisen zu verkaufen und letztendlich daran zu verdienen, dass sie Vergleiche mit den geprellten Kunden eingehen, beziehungsweise deren Versicherungen.
Sind wir wieder bei Fight Club.
Das sind so ganz komische, also es ist alles eklig. Lass uns Nachrichten machen.
USA, Oberster Gerichtshof bestätigt Geburtsrecht.
Ja. Wäre ja auch noch schöner gewesen.
Achso, das wollte Trump abschaffen.
Trump wollte, wenn du in den USA geboren wirst, bist du automatisch US-Amerikaner. Das wollte er abschaffen, weil Millionen und Abermillionen Ausländer nur zum Gebären in die USA reisen würden. Migration. Mehr als 1 Million Ausländer in Spanien beantragen Aufenthaltstitel. Ach krass.
Oh ja, die doppelt haben so dieses neue Ding gebaut, ne?
Naja, die haben ja gesagt,
Spanien und Migration, die haben doch, genau.
Wir naturalisieren 500.000 Leute oder sowas, ne? Und jetzt haben sie, krass. Ja, cool.
Oh. Nochmal Migration. Tausende Südafrikaner protestieren teils gewaltsam gegen Einwanderung.
Mensch, das muss ich lesen. Illegale Einwanderung? Okay, wie überall. Machen die Migranten für Arbeitslosigkeit, Kriminalität und die Überlastung öffentlicher Einrichtungen verantwortlich. Genau, ihr habt ständig Stromausfälle wegen der Migranten da in Südafrika.
Ja.
Ganz bestimmt. Verfassungsschutzbericht. Zahl der Extremisten in Deutschland steigt weiter. Lass mich raten, aber Linksextremismus ist das größte Problem.
Nee, also die sagen ja mittlerweile auch, dass der Rechtsextremismus das größere Problem ist.
Donnerwetter.
Man sieht Dobrindt mit Charts und der rote Balken ist sicherlich Linksextremismus und der blaue ist die blaue Partei halt. Mhm. Oder deren Anhänger. Und der ist halt deutlich höher. Also, aber ich glaube, der Linksextremismus steigt stärker, aber die Rechtsextremisten sind immer noch mehr. Mhm. So war es zumindest bei den Straftaten. Jetzt haben sie nochmal die Extremisten durchgezählt. Bist du Extremist?
Ja, natürlich.
Okay. Genau. Wirtschaft. Deutsche Inflationsrate sinkt im Juni auf 2,3%.
Und alle Deppen glauben jetzt wieder, die Sachen würden 2,3% billiger werden. Was sie nicht werden. Sie steigt nur langsamer.
Sinkt auf, nicht um.
Verkehr. Ach, endlich ein bisschen Verkehr hier. Am Ende der Sendung wieder Verkehr. Bundesnetzagentur, Bahn muss mehr Platz für Konkurrenten schaffen. Darauf bin ich gespannt. Das wird entweder total super, weil wir endlich anständige Züge haben, die schnell von A nach B kommen, oder es wird die totale Katastrophe, weil alles unkoordiniert und.
Ja, ich habe dieses Jahr noch 3 Bahnreisen vor mir: nach München, nach Brügge fahren wir mit der Bahn und nach Barcelona fahre ich mit der Bahn im August, um die Sonnenfinsternis zu gucken.
Ja, stimmt, ja.
Sehr gespannt, ob ich nach diesem Jahr nochmal wieder Bahnreisen buche. Weil als ich das letzte Mal 3 Fernreisen nacheinander in einem Jahr hatte, habe ich erstmal meine Bahncard gekündigt.
Ich war vor ein paar Wochen in Hamburg und diese Bahnreise, das ist ja nicht viel. Also das war noch bevor die Schnellstrecke wieder freigegeben war, also zweieinhalb, dreiviertel Stunden irgendwie. Das Schlimmste, was man mir antun kann, ist mich an den Tisch zu setzen in der Bahn. Es ist wirklich schlimm. Ich finde das ganz, ganz furchtbar, am Tisch zu sitzen, aus unterschiedlichsten psychologischen Gründen. Darum haben wir extra Plätze gebucht, nicht am Tisch. Wagenwechsel, Wagenreihungswechsel, Fahrplanwechsel, irgendwas Wechsel, hier sind ihre neuen Plätze, am Tisch. Das war die Hinfahrt. Auf der Rückfahrt dasselbe. Also für die Rückfahrt hatte ich einen Einzelplatz gebucht. Ich bin erster Klasse gefahren, weil ich hatte noch so einen Gutschein, habe ich gedacht, leckt mir am Arsch. Und habe mir extra so einen Einzelplatz gebucht, der nicht am Tisch ist. Ich komme in den Zug, ist dieser Einzelplatz am Tisch. Das hat mir, da war glücklicherweise war da noch genug frei, dass ich mich noch woanders hinsetzen konnte. Aber das hat es mir schon wieder so verleidet, dass die noch nicht mal diese Kleinigkeiten hinkriegen. Ich habe ja mit einer Viertelstunde Verspätung kein Problem. Aber dass noch nicht mal diese Reservierung.
Jetzt wollte ich gerade einen Witz über Bahn und Vibe-Coding machen, aber ich weiß nicht. Bundesagentur für Arbeit, Arbeitslosenzahl leicht gesunken.
Stade, das war die krasse Meldung überhaupt. Nach Angriff in Mutter-Kindheim mit 6 Toten. Beamtenbund fordert mehr Schutz für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Ja, wie soll denn das gehen, Beamtenbund? Hä? Zäune um die Beschäftigten oder was alle Beschäftigten bewaffnen? Dieses Gefordere immer, das geht mir so auf den Sack. Was ich so krass finde, ist, da marschiert einer rein und erschießt 6 Leute. Und ich finde, da muss man sich erstmal hindenken können. Ja? Du musst eine Kanone haben. Haben viele, hatte ich auch. Du musst bereit sein, diese Kanone aus deinem Safe, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das alles legal ist, ja? Also du hast eine Kanone, du musst die aus dem Safe holen, du musst das Ding laden, du musst dich in dein Auto setzen, du musst da hinfahren, da reingehen und dann musst du auf Menschen schießen. Ich finde das absolut unvorstellbar. Ich würde noch nicht mal Paintball spielen, weil ich keine Projektile auf Menschen feuern würde. Und das finde ich total krass. Ich finde, also weißt du, Polizisten, SoldatInnen, das ist deren Job, auf Menschen zu schießen. Ja? Aber so als Zivilist finde ich irre.
Ja, ich bin schockiert gewesen gestern, weil meine Frau früher als Erzieherin in Stade gearbeitet hat,
wow,
nach ihrer Ausbildung.
Ja.
Und ich glaube, es ist sogar genau dieses Haus. Also ich habe sie dann abends gefragt, so, kennst du das da, Dankertstraße oder wie es heißt? Ja, da war sie. Und da war es noch eine Jugendgruppe, die da gewohnt hat. Also ja. meine Frau hat in der Jugendgruppe gearbeitet. Jetzt ist das so eine Mutter-Kind-Geschichte. Also vielleicht ist auch ein anderes Haus, keine Ahnung. Aber es fühlte sich an wie ein persönlicher Bezug. Der ist natürlich nicht wirklich da, aber es hätte halt meine Frau sein können, ja. die
als,
da
als mutmaßliches Motiv ein Konflikt um das Sorgerecht für ein 3 Monate ja. altes Kind, dieses und die Mutter seien nicht verletzt worden. Das
richtig, die 6 Toten sind alles Angestellte, sind alles Erzieher oder Leute, die da gearbeitet haben.
Das ist echt Wahnsinn.
Ja, genau. Und dann heißt es jetzt natürlich, das ist ja gar kein Femizid, weil die Frau ist ja gar nicht umgebracht worden. Aber halt aus dem gleichen Grund, warum Frauen umgebracht
ja,
werden.
Genau.
Das ist ein, wie hat Natascha Strobel das genannt, erweiterter Femizid oder so. Ja. Und
diese Menschen sind gestorben.
Ja. Diese Menschen sind gestorben, weil der Mann gedacht hat, das ist aber mein Kind, ich will das jetzt haben.
Das ist mein Besitz.
Diese Frau hat kein Recht, das Kind zu haben. Oder das Kind soll, ich kann entscheiden, dass dieses Kind nicht in dieser Einrichtung arbeitet. Ich weiß ja gar nicht, was die Frau denkt. So, aber sicherlich wollte sie nicht, dass 6 Erzieher getötet werden, weil der Mann gerade irgendwie denkt. So, total krank. Das ist so krank. Und die deutsche Gesellschaft, weißt du, Dieter Nuhr kann sich hinstellen, einen Witz über Femizide machen. Am nächsten Tag passiert das. Ich glaube, das war wirklich gerade jetzt, ne, dass er diese Nummer gebracht hat mit irgendwie
vor ein paar Tagen über
Femizide lustig machen. Ich weiß auch nicht, irgendwer muss ihm mal beibringen, alles vor dem Aber ist eine Lüge. Und dann soll er sich das nochmal überlegen, was er da gesagt hat. Und noch lustiger, der Standard.at hat eine Klage am Hals von der Dieter Nuhr GmbH oder wie die heißen, weil sie einen Kommentar gebracht haben, der denen nicht gepasst hat. Jetzt hast du auch eine Klage am Hals, wenn du das hier so sendest, aber es ist in der deutschen Gesellschaft ist das immer noch nicht angekommen, dass genau das Problem ist. Das sind Femizide, das sind Männer, die denken, sie dürfen sich nehmen, was sie glauben, ihnen zusteht und dafür über Leichen gehen. Gewalt anwenden.
In dem Fall über Leichen gehen, ja. Und
in diesem Fall über Leichen
gehen. In allen möglichen anderen Fällen ist es ja halt auch. Also das ist halt, das ist halt Patriarchat. Wie willst du denn dem Patriarchat erklären, dass Männer nicht diejenigen sind, die zwingend zu bestimmen haben, was passiert und was nicht passiert und die Besitzansprüche stellen dürfen an andere Menschen? Das ist, ich weiß auch nicht, wie man da rauskommt. Das wird wahrscheinlich noch Jahrhunderte dauern, bis sich das mal legt. Du musst ja nur mal angucken, wie die Leute Auto fahren. Das ist, oder wie die Typen Auto fahren und mit was für Autos viele Typen rumfahren. Das ist ja auch, das ist alles Dominanzgehabe, Besitzanspruch, da dann halt auf die Straße, zu Hause auf die Frau. Ja.
Ja. Ich finde da kaum Worte zu. Das ist
schwierig. Also ich finde das einen totalen Wahnsinn. Ich meine, angesichts dessen, was sonst noch so passiert, ist das natürlich auch wieder eine von vielen Meldungen mit ein paar Toten. Was halt auch tragisch ist, auf eine Art.
Ja, das ist das, was Dieter Nuhr gebracht hat. Ne? 300 bis 350 sind natürlich 300 bis 350 zu viel, hat er auch gesagt. Und dann kam das Aber und dann kam irgendwie lustige frauenfeindliche Witze. Ja,
aber das ist was anderes, als was ich jetzt gerade meine.
Ja, natürlich.
Das Problem ist halt einfach, wir haben uns an so viele Tote gewöhnt. Wir haben uns an so viele Gewaltverbrechen gewöhnt. Das ist wir leben in einem der sichersten, wenn nicht sogar sichersten Länder der Welt. Aber eigentlich müssten wir entsetzter sein, wenn solche Dinge passieren. Sind wir aber gar nicht.
Und so dieses Aber ist halt eigentlich ein Und, ne? Wir leben in einem der sichersten Länder der Welt und wir sollten entsetzt darüber sein, dass wir immer noch nicht weitergekommen sind. Ja. Ukraine-Krieg. Sind wir bei den nächsten Toten, an die wir uns gewöhnt haben. Russische Behörden melden Abwehr von mehr als 400 ukrainischen Drohnen.
Die Frage ist, wie viel sie losgeschickt haben.
Ich hatte jetzt gerade wieder was gelesen über Ukrainer, die untergetaucht sind in diesem Zusammenhang mit, die haben ja kein Aufenthaltsrecht in der EU, wenn sie wehrfähig sind und nicht mehr als 7 Kinder haben und was weiß ich, was da irgendwie die Regeln sind. Genau, und dann gibt es halt welche, die in der Ukraine untergetaucht sind und andere, die halt im Ausland untergetaucht sind. Und einige melden sich davon jetzt wieder. Und ein Job, der da ganz begehrt ist, ist Drohnen zusammenbauen. Also ich glaube, Drohnenbau ist in der Ukraine echt eine große Industrie geworden. Da sind sie echt gut.
Vor vier Jahren haben wir ihnen noch angeboten, 400 ihnen 5.000 Helme zu schicken.
Hm? Ja.
Demnächst schicken sie uns 50.000 Drohnen.
Hoffentlich.
Und wir werden dafür bezahlen, hoffentlich sehr viel Geld. Südeuropa, 3 Schwerverletzte nach Explosion in Monaco, Täter flüchtig.
Was ist denn da schon wieder passiert?
Der freut mich jetzt auch gerade.
Habe ich noch nicht mitbekommen. Sprengsatz in einem Wohngebäude.
Alter.
3 Menschen schwer verletzt.
Hört auf euch so. Naja.
Fußball. Haben wir schon. Also gut. Nach Aus gegen Paraguay, Nationalmannschaft reist aus WM-Quartier ab. Das ist ja ein Ding. Warum? Können doch ein bisschen Urlaub machen. Das
war doch gebucht. Warum lässt man die nicht einfach da wohnen, bis die WM zu Ende ist? Also, weil die haben doch vielleicht auch Bock, da rumzuhängen und so.
Ja.
Also, das finde ich tatsächlich seltsam. Naja,
also die Buchung ist wahrscheinlich mit Sonderkündigungsrecht bei 16/4.
Reiserücktrittsversicherung. Also,
Reiserücktrittsversicherung für die Nationalmannschaft. Ach Mensch, die tun mir schon leid. Also der Woltemade, der den letzten Elfer verschossen hat, der ist halt irgendwie gebrandmarkt. Also das wird er nie vergessen. Und wahrscheinlich kriegt das auch immer mal wieder zu hören. In der Berichterstattung heute auf Zeit in meinem Lieblingsnachrichtenpodcast, lieblingstäglichen Nachrichtenpodcast, muss ich ja sagen, weil mein lieblingswöchentlicher Nachrichtenpodcast, weißt du, welcher das ist. Bei Was Jetzt haben sie nicht mal die Schützen genannt, die daneben geschossen haben. Und das fand ich ganz gut. So, jetzt habe ich den Namen genannt. Armer Kerl. Mir tun auch die Spieler leid, die jetzt irgendwie eher so gegen Ende ihrer Karriere sind, weil so eine WM ist halt auch nur alle 4 Jahre. Und wenn du Spitzenspieler bist wie Kimmich oder Havertz, dann willst du auch mal in der WM weit gekommen sein. Und das sind sie halt in ihrem Leben nicht. Und
das heißt, kann denen passieren, dass sie bei der nächsten WM schon nicht mehr dabei sind, ne?
Zu alt sind, nicht mehr dabei sind, verletzt sind, was auch immer. Man wird dann nicht jünger. So, und wie gesagt, Fußballspieler haben da eine andere Maßgabe.
Die haben eine andere Zeitwahrnehmung. Das Wetter. In der Nacht wechselnd bis stark bewölkt und vom Südwesten häufiger Schauer und Gewitter. In der Mitte und im Süden Unwettergefahr bei 19 bis 12 Grad. Morgen im Osten und Südosten stark bewölkt mit Regen, sonst wechselnd bewölkt. Morgen ist übrigens Mittwoch, der 1. Juli 2026. Da ist
Ich muss Juli sagen.
Oh Gott.
Ja.
Morgen am 1. Juli 2026, denn wir sind ein Boomer-Podcast, im Osten und Südosten stark bewölkt mit Regen, sonst wechselnd bewölkt, örtlich Schauer und Gewitter. Im Westen überwiegend trocken bei 20 bis 28 Grad. Und die weiteren Aussichten hier mit Tobias, Dr. Tobias Bayer.
Am Donnerstag im Nordwesten. Nee, von.
Soll ich eigentlich auch jedes Mal so dicht ans Mikrofon rangehen?
Das mache nur ich beim Wetter. Es ist ein sehr intimes Wetter.
Intimwetter.
Am Donnerstag.
Moment, bitte. Und jetzt? Und Dr. jetzt Tobias das Bayer Intimwetter mit Dr. Tobias Bayer.
Scheiße. Am Donnerstag.
Womit wir am Anfang der Sendung Hoden. Wie sind die?
Intimwetter bei Hoden. Am Donnerstag von Nordwesten bis zur Mitte Wolkenzunahme mit Schauern oder etwas Regen. Sonst locker bewölkt und trocken. 19 bis 29 Grad.
Das war der Realitätsabgleich. Danke für die Aufmerksamkeit. Ach, kann sein, dass wir jetzt eine etwas längere Pause machen, weil wir fahren zwischendurch auch mal in Urlaub.
Ja, mach das doch mal.
Ja, aber ich bin nicht sicher. Vielleicht machen wir trotzdem. Also, wir hören uns wieder. Tschüss.
Wir hören uns.
Tschüss, danke.
Ist nicht tot.